Bettina Köhler zur imperialen Lebensweise.
Ja, vielen Dank. Der Titel des Vortrags heißt ja Imperiale Lebensweise, eine Einführung. Ich habe mitbekommen, dass Sie ihr dieses Konzept, diesen Begriff, mit dem auch in nicht nur diese Tagung, sondern auch in nächster Zeit überlegt, weiterzuarbeiten. Dieser Begriff ist auch in den letzten Jahren immer öfter aufgetaucht. Also ich werde versuchen, einführend etwas dazu zu sagen. Einige haben sich vielleicht schon damit beschäftigt. Also ich hoffe, dass sozusagen die schon darüber etwas gelesen haben, dass die was mitnehmen können und die zum ersten Mal etwas hören, bitte dann gerne auch Fragen stellen. Also manche Begriffe sind so ein bisschen abstrakt und ich werde versuchen, sie runterzubrechen. Aber die Idee ist wirklich so einführend, ein paar Eckpunkte, wie man mit diesem Konzept arbeiten kann, mitzugeben. Als Einstieg, wie kommt es überhaupt dazu, sich so einen Begriff auszudenken? Immer gerne sozusagen, was sind so Beobachtungen von Autoren, von Menschen, die über die Welt nachdenken? Wir sind hier bei Cobra, reden über Brasilien. Anfang des Jahres, so etwas wie die Katastrophe von Brumadinho, haben alle wahrscheinlich gehört, auch Leute, die sich nicht mit Brasilien beschäftigen. Sowas kommt dann in die Medien, eine scheinbare Naturkatastrophe, wo man sagt, okay, da ist in der Natur etwas verwüstet worden, ein Staudammbecken ist gebrochen, giftige von einem Erzbergwerk ist irgendwie ausgelaufen und hat irgendwie Quadratkilometer große Flüsse verschmutzt, Umwelt verschmutzt, Menschen sind gestorben und sagen, die Debatte hier war dann, da ist wieder mal was passiert im globalen Süden, sozusagen für Leute, die damit nichts zu tun haben. War das eine Umweltkatastrophe oder war das überhaupt war das gar kein Unfall, sondern war das eigentlich mehr? Und da fangen jetzt die Fragen an, wo man sagen kann, ja, da wird plötzlich aus der Perspektive von jetzt im globalen Norden, von Deutschland, gerät da etwas in den Blick, was man normalerweise nicht so viel mitbekommt. Wenn man jetzt davon ausgeht, kann man sagen, wir weiten den Blick etwas auf ganz Lateinamerika. Da gibt es inzwischen gute Untersuchungen, dass im Umfeld von Bergbauprojekten zahlreiche Konflikte stattfinden. Das ist ein Projekt von, also EJOLT heißt es, wo es so um Umweltungerechtigkeit geht, also quasi den Zusammenhang zwischen Eingriffen in die Natur und Menschen, die dabei in ihren Rechten oder in ihren Lebensgrundlagen bedroht werden. Und das ist sehr häufig im Umfeld von Bergbau der Fall. Man kann weiterfragen und kann sagen, okay, da wird Erz abgebaut, aus Erz wird Stahl hergestellt. Wo kommt das Stahl irgendwann mal hin? Und dann wird man sehr schnell bei der deutschen Automobilindustrie sein. Dazu werden wir später auch noch etwas hören. Also sozusagen dieser Zusammenhang, da passiert etwas in Brasilien. Das ist nicht so ganz mit rechten Dingen zugegangen. Das hat zu einer großen Katastrophe geführt. Das ist aber nicht isoliert dort irgendwie in einem kleinen Dorf, sondern das steht in ganz vielfältigen globalen Bezügen. Und man kann weiterfragen, kann sagen, wie ist es mit den Landkonflikten in Brasilien? Wie entwickelt sich die Situation jetzt mit dem Amtsantritt von Bolsonaro? Was heißt es im Kontext von Klimapolitik? Genau, und wir können aber auch fragen, wenn wir sagen, okay, wir haben da einen Bezug über das Stahl zur deutschen internationalen Automobilindustrie. Wie ist es mit den Arbeitsplätzen in Deutschland? Welches Interesse haben Arbeitnehmerinnen an den Bedingungen? Und wir werden sehen, wir können aber auch einen Bezug herstellen dann zu Menschen in Deutschland, die gar nicht in der Automobilindustrie arbeiten, die Arbeitsplätze verloren haben und sich schauen, wie sie mit Hartz IV über die Runden kommen. Und sozusagen, das ist ein ziemlich jetzt, wir könnten jetzt viele Linien ziehen. Und was dieses Konzept versucht, ist so ein bisschen diesen Linien, die zwischen diesen auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Phänomenen bestehen, die sozusagen ein bisschen zu ordnen und herzustellen. Ausgangspunkt ist ein Buch, ein Konzept. Ich habe ein paar Exemplare mitgebracht. Das ist eigentlich dieses Band, Imperiale Lebensweise von Ulrich Brandt und Markus Wissen. Die haben eine Debatte, die sie schon lange geführt haben, mit sich selber, mit Kolleginnen, an vielen Orten, haben sie mal versucht, in einem Buch zusammenzufassen. Inzwischen gibt es aber eine ganze Reihe von weiteren, so jüngere Generationen, die versuchen, dieses eher sozusagen überblicksartige Denken in diesem Buch runterzubrechen auf unterschiedliche Erfahrungen, die sie in ihren Kontexten haben. Das hat zum Beispiel eine Schreibwerkstatt gegeben zum Thema imperiale Lebensweise, wo eine Gruppe versucht hat, eben in verschiedenen Alltagsbereichen zum Thema Mobilität, Arbeit, Pflege, Krankenversorgung und so weiter. Also mal zu denken, was heißt es an verschiedenen Orten, in verschiedenen Themenbereichen. Also sagen, es sind Bücher, es ist ein Konzept, ein abstraktes und ein konkretes und eben sozusagen ein Suchprozess, wie kann man sozusagen komplizierte Verhältnisse, wie sozusagen diese Verbindungslinien von Brumadinho zu ganz verschiedenen Entwicklungen auf der Welt herstellen. Genau, die kann man, ich habe ein paar Exemplare mitgebracht, die kann man gerne zum Autorenpreis hinterher erwerben. Das erleichtert meine Tragetasche auf dem Nachhauseweg, freut mich sehr, wenn jemand das mitnimmt. Gut, damit komme ich jetzt zu dem, was ich tun möchte heute Abend. Ich werde kurz die Ausgangspunkte nochmal, also über Brumadinho hinausgehend, was waren sozusagen weitere Motivationen, dieses Konzept auf diese Weise zu entwickeln. Werde dann zentrale Elemente dieses Konzeptes vorstellen. Und dann werde ich zu diesem Block kommen, naja, wir haben hier problematische Entwicklungen vor uns, also so ökologisch und sozial problematische Entwicklungen. Dann kommt immer die Frage nach den Lösungen. Und dann werde ich auch zu zwei Arten von Lösungen kommen. Ein Set von Lösungen, wo man sagen kann, wenn man mit diesem Konzept der imperialen Lebensweise arbeitet, wird man feststellen, das sind eigentlich nur Scheinlösungen. Die führen eigentlich auch in Sackgassen. Und es ist wichtig, auch so sich darüber klar zu werden und dann noch so ein paar Ansatzpunkte, wo diskutiert wird, wie kann man vielleicht noch darüber hinausgehen. Ausgangspunkt ist so ein Begriff, ich weiß nicht, ob das viele schon mal gehört haben, so ein Sammelpaket von Problemen, was so in den letzten Jahren oft als multiple Krise, also als Vielfachkrise diskutiert worden ist. Da taucht dann Klimawandel auf, Ressourcenverknappung, aber auch eine zunehmende wachsende soziale Ungleichheit auf der Welt. Aber auch das, was sozusagen immer wieder in verschiedenen Orten als Wirtschafts-Finanzkrisen aufgetaucht wird und die ganzen Folgeprobleme, die damit einhergehen. Also so ein abstraktes Set an Problemen. Wir haben materiell sowas, was man sagen kann, wenn man jetzt sich den Ressourcenverbrauch anschaut, das sind so alles Zeitachsen ab dem 1750er Jahre bis 2000. Man sieht so, ab dem Zweiten Weltkrieg geht eigentlich in allen Bereichen Kraftfahrzeuge, Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch, Wasserverbrauch, geht die Verbrauchskurse extrem steil in die Höhe. Und das ist sozusagen, also wenn man sich sozusagen diesen globalen Umsatz anschaut, ist das sozusagen massiv gestiegen und führt zu massiven sozialen und ökologischen Problemen an vielen Orten. Das wäre jetzt nochmal so eine auch so eine Ressourcenverbrauchkarte. Also es geht jetzt nicht um Details, sondern einfach, dass da wirklich so faktisch etwas sehr rapide sich entwickelt hat. Wir haben den Bereich von Klimawandel, wo man in ganz vielen Bereichen eben inzwischen sehr gut weiß, zu welchen Folgen das führen kann. Temperaturerhöhung, Wasser, Schwankungen und eben sozusagen sehr konkret an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Folgen. Es gibt dann so Konzepte wie den ökologischen Fußabdruck, wo man eben feststellen kann, dass sozusagen unterschiedliche Bevölkerungsgruppen unterschiedlich viel brauchen und eben insbesondere der globalen Norden, eben da gibt es dann so diese Rechnungen, wie viel Erden ein Mensch brauchen würde, dass das sozusagen sehr ungleich verteilt ist. Da gibt es inzwischen eben einen guten Überblick. Oft sind es so sehr, wie wir gesehen haben, so globale abstrakte Beschreibungen. Wir haben einen globalen Klimawandel, der die Menschheit bedroht. Wenn wir dann genauer aber hinschauen, dann werden wir sehen, das ist verbunden mit sehr alltäglichen Katastrophen. Das sind ganz konkrete Menschen in ihren Existenzgrundlagen bedroht. Wenn eine Überschwemmung kommt, wenn eine Dürre kommt und die Ernte einbrechen, wenn die Leute ihre Erwerbsgrundlage verlieren oder ihre Häuser. Also es geht da sozusagen um, wir sind sehr schnell bei diesen Konflikten auch bei Alltagsverhältnissen. Und das ist eben anders, ob wir in Frankfurt, in Wien leben oder wenn wir in einem Dorf in Afrika, im ländlichen Raum oder auch in Brasilien, im Nordosten leben. Das ist sozusagen eine sehr unterschiedliche Betroffenheit. Was wir also haben, ist, wir wissen inzwischen relativ viel über Zusammenhänge von Klimawandel zum Beispiel. Es gibt eine immer bessere Klimaforschung, die das sich anschauen kann, die sozusagen auch Prognosen machen kann. Es gibt auch immer mehr Klimapolitik, Umweltpolitik, Gesetze, Institutionen, die sich darum kümmern. Es gibt grüne Städte, es gibt immer mehr Bioprodukte. Also sagen, es gibt durchaus sozusagen auf verschiedenen Ebenen Aktivitäten, da etwas zu tun. Aber eben, wenn man sich das anschaut, nimmt kontinuierlich die Nicht-Nachhaltigkeit zu und auch die soziale Ungleichheit zu. Also sagen, das ist als globaler Trend, kann man das so beschreiben. Und sagen, eine Ausgangsfrage für dieses Konzept war, wie kann das sein? Es gibt so viel Wissen, wird so viel gemacht und es wird immer schlimmer. So, wie passt das zusammen? Und da versucht eben dieses Konzept der imperialen Lebensweise systematisch erstmal zu schauen, wie kommt es zu so viel Nicht-Nachhaltigkeit, zu so viel sozialen und ökologisch zerstörerischen Bedingungen. Und warum ist es auch so schwierig, etwas zu ändern? Also sagen das als grundlegende Frage eben. Was ist, was hindert eigentlich Veränderungen? Damit sind wir eben bei zwei zentralen Fragen, die sozusagen diese Überlegungen antreiben. Das erste eben, wie kann man sozusagen den wachsenden Wohlstand in vielen Teilen der Gesellschaft und eben vor allen Dingen im globalen Norden verstehen im Kontext mit der wachsenden Zerstörung und wachsenden Armut, sozialen Ungleich weltweit. Und das zweite eben, wie eben angedeutet, diese Frage, was sind die Barrieren für Veränderungen überhaupt? Und davon ausgehend zu sagen, also wenn man erstmal sagen verstanden hat, wo es hakt, dann vielleicht besser sich Alternativen auch überlegen zu können. Also weil, ja. Gut. Damit möchte ich jetzt versuchen, ein paar Elemente, so Denkelemente dieses Konzeptes vorzustellen. Der Grundgedanke, also sagen in einem Satz formuliert, ist, genau, und wir reden, also Kurzfassung ist imperiale Lebensweise, das ist auch der Titel dieses Buches, aber das ist eigentlich die Kurzfassung dafür, dass eigentlich immer von Produktions- und Lebensweisen gesprochen wird. Also das ist, es geht um Produktion, es geht um Konsum und es geht sozusagen um ein ganzes Bündel, also sozusagen, was sozusagen diesen Alltag auch ausmacht. Und da ist eben die Produktion von Dingen ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Also der Grundgedanke, die Art, wie wir hier produzieren und leben, konsumieren, basiert auf einem alltäglichen und unbegrenzten Zugriff auf Ressourcen, Umwelt und aber auch Arbeitsvermögen von Menschen weltweit. Ja, also sagen, wenn wir etwas kaufen hier, wenn wir etwas produzieren, die meisten Dinge, die wir dann herstellen oder zu uns nehmen, wie wir gesehen haben, also wir werden es uns später noch genauer anschauen, wenn wir, was weiß ich, mit einem Auto kaufen, dann hat das irgendwas mit Brumadinho vielleicht zu tun, weil eben das Stahl von dort hierher gekommen ist und so weiter. Also das, darauf werde ich gleich noch genauer eingehen, aber das ist sozusagen erstmal ein grundlegender Gedanke. Und in dem das passiert, wird systematisch auch passiert, das passiert in einer ungleichen Art, indem dass die Menschen und die Natur in anderen Weltregionen dadurch systematisch auch ausgebeutet und oft auch geschädigt werden. Dazu, also ich werde es gleich noch sozusagen die noch genauer ausführen. Ein zentraler Begriff dabei ist der Begriff der Externalisierung. Sie meinen damit ein Zugreifen auf einen anderen Ort. Das heißt, wenn Waren hier produziert werden die oft in anderen Regionen unter ökologisch problematischen Bedingungen hergestellt. Und da sind wir eben bei Brumadinho, dass wir sagen, okay, das, wenn die Zulieferung von Stahl für Volkswagen gesichert ist, dann ist den Managern eigentlich nicht mehr so wichtig, wie das irgendwie dort abgebaut worden ist. Ja, das ist sozusagen erstmal so, das wird irgendwie ausgelagert und dann irgendwie ist es auch besser, wenn es dort irgendwie möglichst billig abgebaut wird, wenn man nicht so viele Scherereien hat. Und da wird eigentlich dann nicht mehr so viel drüber nachgedacht und die sozialen Effekte, die das hat, sind eigentlich auch nicht mehr in dieser Überlegung mit drin. Das kann man sich auch für die Reproduktion, also für die Gesundheit, für die Altenpflege gibt es auch Untersuchungen, dass eben, also das ist in Deutschland ähnlich wie in Österreich, dass die Altenpflege sehr stark von nicht also deutschen, österreichischen Pflegekräften, sondern die kommen aus der Ukraine, aus der Slowakei. Und die Frage, sagen, wer die Sorgearbeit dort übernimmt, ist relativ prekär gelöst. Also das ist sozusagen auch wieder so ein Zugriff auf einen anderen Ort, um hier möglichst günstig leben zu können. Genau, und so die negativen Folgen werden eben damit sehr oft ausgelagert auf andere Regionen oder eben auf zukünftige Generationen. Wir können das jetzt zum Beispiel durchspielen, indem wir uns das einfach mal an Gegenständen anschauen. Also wer von uns hat ein Handy, was älter als 2 Jahre ist? Ich frage jetzt gar nicht, wer gar keins hat. Okay, gibt es jetzt schon. Also das, wenn man eine jüngere Generation fragt, da gehen relativ wenig Hände hoch. Wer isst kein Fleisch? Sind schon ein paar, ja, so, also man kann jetzt sozusagen einfach ein paar Sachen durchgehen, man kann sich jetzt die Kleidung, könnte man einfach so ein bisschen so Spuren lesen und fragen, wo kommt die her, wie ist die angefertigt worden, was haben die Produzentinnen bezahlt bekommen, zu welchen Bedingungen wurde die Baumwolle angebaut und so weiter, also man kann sozusagen seine Dinge am Körper kann man auch befragen, dann gibt es irgendwie so Zahlen, die sagen, okay, der Lohn von einem T-Shirt macht in der, im Handel macht 1% von dem T-Shirt aus, aber die magische Grenze ist, ist mehr als 4,95 € darf es nicht kosten bei H&M, sonst kauft es keiner mehr. Also das sind einfach so alltägliche Dinge. Wenn man dann anschaut, wie schaut es in der Textilindustrie in Bangladesch aus, dann kommt man sehr schnell zu den Arbeitsbedingungen. Da gab es dann mal Lohnproteste, die kommen dann hier für einen Tag in die Tageszeitung, wo darüber berichtet wird. Oder da gab es diesen Einsturz der Fabrik 2013 in Rana Plaza. Das war dann sozusagen auch, wo man plötzlich für 2 Tage in der Zeitung gelesen hat, wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind, wie schlecht die Sicherheitsstandards sind. Und das ist dann sozusagen auch hier kurz, gab es ein Blitzlicht, aber das ist dann auch relativ schnell wieder verschwunden. Wie gesagt, bei den Smartphones kann man sagen, okay, wie viel hat man davon? Man kann aber auch die Verbindung nach Chile, nach Bolivien ziehen, wo eben das Lithium abgebaut wird, was in die Batterien kommt. Das kann man auch bei den Elektroautos machen. Also sagen, da gibt es systematisch eben materielle Bezüge an anderen Orten. Man kann fragen, wie leben die Leute dort an den Abbaugebieten? Wie wird ihr Grundwasser beeinträchtigt durch den Abbau und so weiter? Also man kann relativ einfach ein Ding nehmen und man kommt bei den meisten Dingen, die wir um uns haben, auf irgendwelche Bezüge zu anderen Orts. Man kann das Schnitzel in Wien, was da sehr gerne gegessen wird, aber woanders auch. Dann kommt man eben relativ schnell zur Massentierhaltung, zu den Fleischfabriken, wo dann, was ich bei Tönnies kürzlich die Arbeitsbedingungen der osteuropäischen Arbeiterin skandalös in die Zeitung kam. Man ist aber auch schnell bei den brasilianischen Sojaplantagen, wo eben das Futter angebaut wird, wo Brasilien der zweitgrößte Sojaproduzent ist und die großen Flächen eben verwandelt wird im Regenwald auch, um Soja anzubauen in den letzten Jahren. Also sagen, haben wir eben systematisch diese Bezüge und da geht es um alltäglichen Konsum und da ist die These eben in diesem Konzept, also die Voraussetzungen, die in diesem Konsum stecken, im Schnitzel, in den Südfrüchten, die wir essen, im Computer, in der Pflegekraft, werden die Voraussetzungen eigentlich nicht mitgedacht. Die sind systematisch unsichtbar. Also wir fragen uns, wie kommen wir zu diesem Ding, aber was dem vorausgeht, ist eigentlich nicht mit mehr im Bewusstsein. Genau, und damit sind eben sowas wie prekäre Arbeitsverhältnisse, schlechte Bezahlungen und ökologische Nebeneffekte sind eben einfach nicht mitgedacht bei dem, was getan wird. Was dabei passiert ist in diesen Produktions- und Konsumschritten ist, dass die Lebensverhältnisse dadurch, dass eben zu diesen Bedingungen produziert wird, an anderen Orten systematisch verändert und sozusagen in hierarchischer Weise verändert werden. Also sozusagen die Möglichkeiten mitzubestimmen ist für eine Textilarbeiterin in Bangladesch einfach strukturell sehr viel schlechter als für eine deutsche Textilfabrikantin. Ja, das ist also sagen, das ist, hat so diese geografische Komponente und dann noch sozusagen diese Ungleichheitskomponente, also in Nord-Süd-Verhältnissen, in den Klassen, Geschlechterverhältnissen, also wer da sozusagen welche wie aufgestellt ist in diesen Bezügen. Genau. Und gleichzeitig ist aber auch die Verhältnisse andernorts haben natürlich dann auch wieder Auswirkungen hier, das wird oft vergessen. Also indem günstige Textilware, die billigen Tomaten aus China sozusagen auf hiesige Märkte gekommen, werden natürlich auch Produktionsbedingungen hier werden natürlich auch unterminiert, indem einfach wenn die Tomaten aus China billiger sind als die aus der Wetterau, dann ist es sozusagen für die, also Wetterau ist jetzt kein gutes Beispiel, aber sozusagen in Österreich kann man sagen, also für einige Regionen, wo einfach dann wo das zu Strukturveränderungen führt, weil eben die Importe von woanders günstiger sind. Genau. Wenn wir das jetzt weiterdenken, kann man sagen, wir haben diese Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Maßstab. Wenn man das so weiterdenkt, ist aber nicht vorstellbar, dass das, also es ist ungleich verteilt. Also wir haben sowas wie einen ökologischen Fußabdruck, wo man sagen kann, der Konsum von diesen günstigen Produkten ist vor allen Dingen im globalen Norden, also in Nordamerika, in Europa am stärksten. Wenn man jetzt sagt, okay, eigentlich sollen alle was davon haben, dann würde das sozusagen aus ökologischen und sozialen Gründen würde das nicht aufgehen. Also es ist eine Lebensweise, die nicht beliebig verallgemeinerbar ist. systematisch. Also es basiert darauf, dass man eben negative Effekte auslagern kann, und das setzt voraus, dass es irgendwo Regionen gibt, wo eben zu günstigeren Bedingungen produziert wird. Wenn die dann wieder aufsteigen, dann würde sozusagen das noch weitere Auslagerungsschritte erfordern, was dann sozusagen in einer globalisierten Welt nicht aufgehen würde und vor allen Dingen aus ökologischen Gründen auch sozusagen. Also das ist sozusagen erstmal so eine Grundannahme, dass eben das an systematische Grenzen auch stößt und eben zu Konflikten führt, wie das verteilt wird. So bis hierher ist es, würde ich sagen, diffuses Wissen, was man irgendwie aus verschiedenen Medien auch kennt, was man sozusagen auch aus der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit kennt, sozusagen, also wo dann so Leute, die sich mit fairem Handel beschäftigen, sich viel damit beschäftigt haben. Und was das Konzept der imperialen Lebensweise jetzt versucht, ist hier noch einen Schritt weiter zu gehen. Und zwar, es fragt sich, wir haben jetzt diese ungleichen Verhältnisse. Zum einen, wie werden die hergestellt und abgesichert? Und zum anderen, wie werden die so stark verankert, dass die eigentlich nicht in Frage gestellt werden können? Und das versuche ich jetzt kurz noch auszuführen. Und zwar geht es um die Frage Absicherung und Verankerung dieser systematisch ausgreifenden, zerstörerischen Verhältnisse passiert auf verschiedenen Ebenen. Wir haben als erstes so eine Ebene von politisch-rechtlich-ideologischen Verankerungen, das sind politische Institutionen, da kann man jede beliebige Institution hernehmen, die sozusagen die politischen und ökonomischen Verhältnisse absichern. Man kann die Europäische Union, man kann Regierungen sich anschauen, unterschiedliche Politiken, die Europäische Zentralbank, IWF, Weltbank, also so, da könnte man an verschiedenen Stellen schauen, welche Interessen da mit welchen sozusagen Machtressourcen durchgesetzt werden. Absicherung passiert aber auch auf einer materiellen Ebene, also indem bestimmte Art von Infrastruktur gebaut wird, sind sozusagen auch bestimmte Handelsströme bevorteilt. Also indem ich sozusagen bestimmte Autobahnen baue, indem ich große Häfen baue, die dann sozusagen auch von bestimmten Akteuren kontrolliert werden, indem ich entscheide, dass ein Kohlekraftwerk gebaut wird oder eben was weiß ich, eine dezentrale Energieversorgung. Die Debatte bei Pipelines ist so die Frage, wie wird damit sozusagen auch ein bestimmtes Energiesystem gesichert? Also sozusagen Infrastruktur hat immer was, das schafft Strukturen, die auch danach bestimmte sozusagen Pfade legen, wo dann sozusagen eine bestimmte Entwicklung unterstützt und irgendwie auf Dauer auch gestellt wird. Und das Dritte ist so eine Ebene von was so als mentale Infrastrukturen genannt werden. Also was gilt als normal? Ja, was sind so Vorstellungen, die jeder, die Nachbarin von uns hat, worin ein gutes, ein erstrebenswertes Leben besteht? Und da ist eben die Ankerung, die Annahme, dass sozusagen diese Art, wie produziert und konsumiert wird, dass es eine ganz große Selbstverständlichkeit, die einfach als erstrebenswert und als normal angesehen wird. Und das macht es sehr schwer, das in Frage zu stellen, weil einfach die Vorstellung, das anders zu machen, kaum denkbar ist in vielen Fällen. Daran anknüpfend arbeiten die Autoren, die beiden, also die Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler sind, arbeiten mit einem Begriff, der Hegemonie heißt, also da geht es vor allem so um Machtverhältnisse, der ganz spannend ist, weil er so eine scheinbar widersprüchliche Kombination anbietet, und zwar sagt, diese Lebensweise wird auf doppelte Weise abgesichert, und zwar auf der einen Seite durch Zwang, also auch eben, wie wir gesehen haben, durch Institutionen, aber auch durch militärischen Zwang mitunter, aber auch durch Zustimmung. Und das werde ich kurz ausführen. Absicherung durch Zwang kann man eben, wie man sagt, also kann man sagen, passiert politisch. Also wenn wir ein Freihandelsabkommen oder ein bilaterales Handelsabkommen zwischen eben, was ich, Brasilien und EU abschließen, wo die Handelsbedingungen festgelegt werden, dann ist es eine Form von Absicherung, wo dann irgendwie eine Subsistenzbäuerin in Brasilien relativ schlechte Karten hat, irgendwie dagegen sich da was zu ändern, weil das sozusagen mit sehr mächtigen Mitteln eben die Handelsbedingungen und die Art, wie die Märkte strukturiert sind, prägt. Gleichzeitig passiert es auch mit militärischer Gewalt, also zunehmend auch sozusagen international Militär, die sozusagen Kontrolle über Länder ausüben oder eben lokal, was nicht alle von Ihnen haben wahrscheinlich letztes Jahr diese Konflikte um den Hambacher Forst im Norden von Deutschland gesehen, wo es darum gegangen ist, soll weiter Braunkohle dort abgebaut werden oder soll der Wald erhalten werden, und da ist eben mit Polizeigewalt sind die Protestierer eben erstmal aus dem Wald vertrieben worden, um sozusagen dieses Modell des Braunkohleabbaus auch zu unterstützen. Also das ist sagen, Gewalt ist immer wieder in unterschiedlichen Formen auch mit dabei. Und Zwänge gibt es aber auch strukturell. Ja, also strukturell zu sagen, wenn ich sozusagen irgendwie meine Kinder ernähren muss und irgendwie davon abhängig bin, sozusagen das Überleben für eine Familie zu sichern, dann kann das sozusagen ein struktureller Zwang sein, in schlecht bezahlten, entgrenzten Arbeitsverhältnissen meine Arbeit zu machen, um irgendwas zumindest hineinzubekommen. Also, oder die Frage ist bei den Arbeiterinnen in Bangladesch irgendwie, Frage, sind sie froh, überhaupt diese Jobs zu haben? Also die zwar irgendwie ungleich positioniert sind im globalen Vergleich und schlecht bezahlt, aber sozusagen kann man sagen, das ist sozusagen ein Zwang für einige wahrscheinlich überhaupt da ihr Überleben zu sichern. Die Angst vor sozialem Abstieg, also sagen, akzeptiere ich schlechte oder auch ökologisch schädliche Arbeitsbedingungen, um sozusagen zu vermeiden, dass ich arbeitslos werde. Was ist die Sorge von jemandem, der bei RWE arbeitet, wenn der Braunkohleabbau eingestellt wird oder wenn die deutsche Automobilindustrie in die Krise kommt? So, mit welchen Ängsten von Personen im Alltag ist es auch verbunden? Oder eben ganz banal, wenn ich in einer Region wohne, wo der öffentliche Nahverkehr abgebaut wurde, schlecht ist, eingestellt wurde, wo die Geschäfte geschlossen haben, ist dann sozusagen implizit ein Zwang, dass ich mit dem Auto fahre, weil einfach sagen, die Alternativen nicht hergestellt worden sind. Es gibt keinen Bus mehr. Ich muss zum Einkaufen mit dem Auto fahren, um irgendwie in die nächste Stadt zu fahren. Also sozusagen, das sind durchaus auch sozusagen, wo relativ wenig Entscheidungsspielraum ist, wenn sozusagen diese Strukturen den sagen, dann nicht gute Alternativen ermöglichen. Damit sind wir eben Absicherungen durch Zwang. Ja, das ist sozusagen ein Teil, das ist sozusagen, da kann man an verschiedenen Stellen aufzeigen. Wir haben aber eine zweite Komponente, und zwar Absicherung dieser Lebensweise durch Zustimmung. Und da sind wir bei einem Bereich, der relativ spannend ist, weil wir da sozusagen drauf stoßen. Das hört sich, wenn wir jetzt über so eine Katastrophe wie Brumadinho uns unterhalten, dann hört sich das ziemlich fürchterlich an. Aber wenn man das sozusagen die Lebensweise von vielen Menschen sich anschaut, dann hat das auch eine hohe Attraktivität. Also es gibt immer noch sozusagen ein Ideal von einem modernen, komfortablen Leben, wo man eben sozusagen irgendwie Fortschritt macht, wo man mehr konsumieren kann, wo das Haus größer wird, wo die Kinder ein größeres Haus als die Eltern haben, wo das Auto vielleicht größer wird, wo man sozusagen so dieses Mehr ist immer noch so eine attraktive Vorstellung. Es gibt auch sozusagen eine sozusagen einschließende Teilhabe von Menschen. Also gerade wenn Menschen in prekären Lebenslagen sind, ist sozusagen die Möglichkeit über günstige Produkte bei Aldi, bei Kick sozusagen immer noch mitkonsumieren können, ist eine sozusagen auch, hat auch was Attraktives. Es ist sozusagen eine Abfederung einer sozusagen hier hohen sozialen Ungleichheit, die sozusagen über diesen Zugriff auf einen anderen Ort unter ökologisch, sozial prekären Bedingungen woanders hergestellte Produkte ermöglicht es aber hier sozusagen, dass Menschen hier immer noch besser leben, als sie vielleicht leben würden, wenn sie sozusagen wenn sie diesen Zugriff nicht hätten. Genau, und sozusagen, wenn man sich jetzt Länder anschaut, ist eben sozusagen diese Frage von ökonomischer Entwicklung von Ländern ist immer noch, dass sobald die Möglichkeit besteht, zu wachsen, sich zu entwickeln, ist immer noch die Vorstellung aufzuholen, einen westlichen, modernen Lebensstandard zu erreichen, ist immer noch eine attraktive Vorstellung für viele Länder. Also sagen dieses alte Modernisierungsbild von Unterentwicklung, was durch Modernisierung und Aufholen irgendwie verändert wird, das ist immer noch relativ stark durchgesetzt. Also es wird immer gerne Wolfgang Sachs mit diesem wie im Westen so auf Erden, also sagen, das ist wirklich als Versprechen, dass Entwicklung eben mit Wachstum und mit mehr Konsummöglichkeiten auch verbunden ist. Und empirisch eben, wenn man sich eben so Schwellenländer wie Brasilien anschaut, wo eben eine Mittelklasse stark angewachsen ist, wo sagen auch wirtschaftliches Wachstum stattgefunden hat, wo eben sofort dann auch westliche Konsummuster, größere Autos, größerer ökologischer Fußabdruck auch entstanden ist. Aber eben eine Teilhabe, die sehr materiell erstmal gedacht ist. Also es geht um Teilhabe über Konsum, oft auch über entfremdete Arbeit, aber eben eigentlich wenig substanzielle Gestaltungsmöglichkeiten, wie die Lebensverhältnisse dann tatsächlich aussehen sollen. So, jetzt noch ein letzter Schritt, dann sind wir sozusagen, haben wir die Runde geschlagen mit diesem Konzept. Was eigentlich dieses Konzept versucht, ist eine Brücke, die relativ eigentlich relativ kompliziert und einfach ist. Und zwar, was sie versuchen, ist auf der einen Seite das, was individuelles Handeln ist von Einzelpersonen, also wie jeder einzelne Mensch lebt, Praktiken, sich das anzuschauen. Ja? Und auf der anderen Seite aber diese Praktiken eingebettet zu sehen in sozusagen ein ganz großes Feld von gesellschaftlichen Strukturen, von politischen Strukturen, ökonomischen Strukturen, die eben diese Praktiken auch nicht beliebig entscheidbar machen, sondern eben auch irgendwie dem sozusagen eine sozusagen die vorstrukturieren. Also eben dieses Beispiel individuell entscheiden, dass ich mit dem Auto fahre, aber eben in einem Kontext, wo es eben Kaufanreize für Autos gibt, wo öffentlicher Verkehr runtergefahren wird, wo auch Idealbilder von wie bewege ich mich cool im Straßenverkehr, ist es uncool in der stinkenden S-Bahn zu sitzen oder ist es cool mit dem öffentlichen Verkehr zu fahren. Also es spielen sozusagen sehr viele gesellschaftliche Normen auch mit in der Art, wie Einzelne ihren Alltag gestalten. Historisch kann man das nachvollziehen seit der Kolonialzeit. Im Zweiten Weltkrieg, wo dann eben sehr stark der Konsum angestiegen ist, so von Luxuskonsum über Massenkonsum, wo dann eben, also weiß nicht, einige von Ihnen werden noch Kontakt zu Großeltern haben oder zu Vorfahren, die noch keine Waschmaschine noch im Haus hatten, also sozusagen so diese massive Verbreitung von Konsumgütern auch in Ländern wie Deutschland, die hat sozusagen erst nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen und ist sozusagen auch global sozusagen dabei, sich zu verbreiten. Das ist sozusagen wichtig, so als Vorgeschichte mitzudenken, dass eben diese Strukturen auch jetzt gerade in Brasilien sehr stark auch kolonial schon geprägt sind und eben heute in dieser mit Industrialisierung, Globalisierung eben sehr stark nochmal vorangetrieben worden sind. Was wir heute eben feststellen, ist, dass die diese Art der imperialen Lebensweise sich zum einen im globalen Norden extrem verbreitet hat. Also es gibt eigentlich sozusagen kaum noch Menschen, die daran nicht teilnehmen. Also das war eben das Beispiel mit sozusagen selbst prekär nicht arbeitenden Menschen, die irgendwie an dieser Lebensweise teilhaben. Aber eben auch global immer mehr Länder, immer mehr, also eine wachsende Mittelklasse, die eben sozusagen daran auch Teil hat. Also wenn man jetzt Brasilien eben als Beispiel nimmt oder irgendwie die rasante Entwicklung von China, chinesischer Industrialisierung, wo eben sozusagen was eben mit sehr starken Konsumentwicklungen auch einhergegangen ist. Dadurch nimmt aber eben, wir hatten am Anfang gesagt, imperiale Lebensweise basiert, dass wir schädliche, sozial und ökologisch schädliche Produktionsprozesse irgendwie auslagern. Die Konkurrenz um Orte, zu denen man auslagern kann, die nimmt dadurch noch stärker zu. Also wenn ich sage, ich kann mich sozusagen nur so leicht entwickeln, wenn ich die Schäden irgendwo hinschieben kann, dann muss sozusagen und immer mehr machen, dass dann ist sozusagen, und dass man eben so am Ressourcenzugriff in Afrika oder in Lateinamerika sehen kann, wo jetzt eben sagen, USA mit China in Konkurrenz tritt um die billigen Ressourcen, ist sozusagen vielleicht auch ein Zeichen, wo man sehen kann, das wird sozusagen irgendwie auch, da entsteht eine Konkurrenz. Und wenn man sozusagen so die Krisen, die ökonomischen Krisen von unterschiedlichen Ländern anschaut, was man eben auch in Brasilien nach der Wirtschaftskrise sich anschauen kann, ist sehr oft die Antwort eine zweifache. Das eine ist sozusagen eine Verschärfung der imperialen Lebensweise, also noch mehr produzieren, noch mehr Wachstum, um irgendwie das wieder einzufangen. In Deutschland nach der Wirtschaftskrise eine Verschrottungsprämie, um sozusagen noch mehr Autos zu verkaufen und sozusagen noch stärker in diesen Konsum einzusteigen. Oder eben, und das ist sozusagen, was wir in Europa beobachten, aber eben Brasilien auch ein Beispiel ist, immer öfter auch sozusagen autoritäre Politiken, die irgendwie versuchen, da so eine Grenze zu ziehen zwischen wir, die irgendwie noch daran teilhaben, und aber die Klimaflüchtlinge von woanders, die sollen möglichst jetzt aber nicht hier reinkommen und irgendwie unser Zivilisationsmodell in Frage stellen. Und das ist sozusagen ein Paket von zwei Arten, mit sozusagen Gefährdungen dieses Modells umzugehen. Genau, Brasilien haben wir eben sagen, diese Entwicklung gehabt, die eben nach den 2000er Jahren mit diesen eher sozusagen oder in gesamter Lateinamerika diesen eher progressiven Regierungen versucht haben, eben auf der einen Seite sozialpolitisch teilweise Veränderungen heranzuführen, aber eben weiterhin auf Rohstoffabbau gesetzt haben. Und was dann sozusagen jetzt in der aktuellen Situation mit sinkenden Rohstoffpreisen zu sozusagen krisenhaften Entwicklungen führt, wo eben genau sowas passiert, wo man sagen kann, ja, da passiert eine aufgestiegene Mittelklasse, die jetzt sozusagen in eine Abstiegsbefürchtungen kommt, und sagen, diese autoritären Tendenzen kann man sozusagen in diese Richtungen deuten. Da kennen sich einige von Ihnen viel besser aus, aber das können wir sozusagen hinterher diskutieren, inwieweit eben sozusagen dieses Modell eigentlich den Kuchen durch die steigenden Rohstoffpreise wachsenden Kuchen umzuverteilen, aber nicht systematisch die soziale Ungleichheit zu bearbeiten, dass das sozusagen in der aktuellen Situation eben zu einer sehr prekären Situation führt. Aber das würde ich gerne der Diskussion dann überlassen. Ich würde jetzt noch ganz kurz, eigentlich abschließen und nochmal so ein paar Fragen stellen. Das ist oft so ein bisschen ein düsteres Szenario, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt sozusagen diese sozialen, ökologischen Krisenerscheinungen. Das geht sich alles irgendwie nicht aus. Eigentlich ist es deprimierend und irgendwie sind wir auch noch mitverantwortlich, aber irgendwie kommen wir auch nicht so richtig raus. Also es führt oft zu einer bisschen ungemütlichen Situation. Und natürlich wird an verschiedenen Stellen über Lösungen nachgedacht. Was jetzt so kritische Wissenschaftler wie die wir vor uns haben, Ulrich Brandt, Markus Wissen und eben Kolleginnen, dann immer auch gerne machen, ist, dass sie sich existierende Lösungsansätze anschauen und fragen so, naja, es gibt ja schon Leute, die versuchen, mit dieser ökologischen Krise auch umzugehen. Da gibt es irgendwie den Versuch zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Klimawandelproblem, wir haben Ressourcenverknappung, irgendwie muss alles grüner werden, ist sehr positiv, also so grün als eine positive Metapher. Da gibt es viele Begriffe in internationalen Programmen, da gibt es Reports von internationalen Organisationen, die eben sich mit grünem Wachstum, mit grüner Ökonomie beschäftigen und sagen, versuchen da sozusagen Ansatzpunkte zu finden, wie man sozusagen diese ökologisch negativen Effekte irgendwie bearbeiten kann. Da gibt es eben diese Begriffe grüne Ökonomie, grünes Wachstum, die sehr oft auf zwei Elemente setzen. Das eine ist mehr Technologien, die dazu verhelfen, die Ressourcen, die wir brauchen, effizienter zu verwenden. Also bessere Maschinen, die dann irgendwie weniger Material verbrauchen, insbesondere in Bezug auf den Klimawandel, die weniger CO2 ausstoßen. Und das zweite sind sehr oft so marktbasierte Instrumente, die dann wie der Emissionshandel, den wir in der Klimapolitik haben, eben dazu führen sollen, dass irgendwie über den Markt die Entwicklungen vernünftiger ablaufen. Die Annahme ist sozusagen, dass damit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden können. Also dass auf der einen Seite die ökologischen Probleme gelöst wurden, aber zugleich auch die Wachstumsprobleme, die in verschiedenen Ländern haben. Ohne aber, und das ist sozusagen wo dann die Kritik ansetzt, überhaupt nur diese Grundlage der imperialen Lebensweise, die ganz stark auf wirtschaftlichem Wachstum, auf Expansionen auch aufbaut, ohne das überhaupt nur in Frage zu stellen. Und da können wir uns einfach so ein paar Beispiele anschauen. Also wenn wir uns sozusagen dann irgendwie jetzt mal wieder das Beispiel des Elektroautos anschauen, wo eben sagen, die jetzt also in Deutschland, aber auch in Österreich jetzt relativ stark gefördert werden, wo man sagen kann, gut, ja, die stoßen weniger CO2 aus, aber wenn wir uns jetzt den ökologischen Fußabdruck von einem Elektroauto anschauen, dann braucht es genauso viel Ressourcen, also das braucht genauso Stahl, also das wird auch irgendwie eine Verbindungslinie nach Brumadinho haben. Wir sind wieder bei den Lithium-Abbaustellen in Chile und Bolivien. Wir haben sozusagen so Nebeneffekte, dass dann, indem es billiger wird, kaufen die Leute aber vielleicht ein zweites Auto, also es wird irgendwie objektiv gar nicht weniger Ressourcen verbraucht. Die brauchen genauso viel Platz, also die parken auch die Straßen voll, es gibt eben so Unfälle und eben sozusagen bauen weiterhin auf wirtschaftliches Wachstum. Also sozusagen einfach nur sozusagen ein bisschen grüner und dann halt eine Batterie ins Auto und ist sozusagen ein bisschen zu kurz gegriffen. Wenn man nach Brasilien schaut, hat man sehr viele, sagen auch jetzt mit grüner Energie, also Wasserkraft ist sozusagen also oft so als Versprechen, das ist eben dann sind keine Kohlekraftwerke, sondern eben die werden als ökologisch nachhaltiger diskutiert. Und dann wird man aber sehen, dass es auch mit sehr vielen sozialen und ökologischen Konflikten einhergeht. Das ist jetzt ein Bild von einem brasilianischen Staudamm, aber eben auch in einem Land wie Österreich, wo mitten in der Stadt, der zweitgrößten Stadt von Österreich, Graz, ein Wasserkraftwerk gebaut werden soll, wo sozusagen die halbe Stadt auf die, sozusagen auf die Straße gegangen ist und ihren Grünraum verteidigen wollte und irgendwie eben sozusagen der andere Teil der Stadt, dem war es egal oder die hatten ökonomische Interessen daran und sagen, also grüne Energie ist sozusagen nicht gleich, dass damit die Welt gerettet wird. Und dann eben so falsche Alternativen, was eben auch oft gesagt wird, hatten wir eben kurz angedeutet, die Textilarbeiterin, naja, ist Ausbeutung nicht immer noch besser als gar keine Ausbeutung. Also wenn die jetzt nicht in der Textilfabrik arbeiten könnte, dann hätte sie ja gar keine Arbeit so. Und dann müsste sie wieder zurück auf ihr Dorf und hätte sozusagen, wär noch ärmer so. Und das ist sozusagen so ein Argument, womit man relativ schnell so weitere Debatten in die Enge treiben kann. Und da sozusagen herauszugehen und sagen so, nein, das sind zwei falsche Alternativen. Es wird notwendig sein, darüber zu reden, wie kann man jenseits dieser beiden Alternativen eine schrittweise Veränderung sich überlegen, die sozial und ökologisch bessere Lebensverhältnisse schafft. Ja, und das ist sozusagen die kompliziertere Frage, aber da wird sozusagen die da werden sozusagen Debatten ansetzen müssen. Womit ich jetzt beim letzten Schritt bin, so sagen, und wie gesagt, da gibt es keinen Masterplan, sondern das sind jetzt eher so Suchprozesse, beginnende Debatten, wo eben die Frage ist, wir haben da sozusagen diese multiple Krise, wir haben eine tief verankerte imperiale Lebensweise, wo kann man ansetzen, um darüber hinaus sich etwas vorzustellen? Und da gibt es jetzt diesen schönen Begriff, so Konturen einer solidarischen Lebensweise, so, und zwar wirklich so als erstmal als Richtung, in die man denken kann, in die Debatten gehen kann. Dazu finde ich so einen schönen Ansatz in manchen Debatten, wenn man sich einfach so ganz banal vorstellt, okay, wir leben in einer Gesellschaft, die scheint uns so, wie sie ist, so normal und als wäre das immer schon so gewesen, aber sich vorzustellen, dass die Verhältnisse, in denen wir leben, dass die von Menschen gemacht worden sind, das sind sozusagen Strukturen, das sind Praktiken, die von Menschen hergestellt worden sind und folglich, wenn sie gemacht worden sind, können sie an irgendwelchen Stellen auch anders gemacht werden, also quasi diese Perspektive auf einen vorangegangenen Gemachtwerden-Prozess setzt auch daran an, zu sagen, okay, dann kann es auch wieder verändert werden. So. Also sich das erstmal so im Kopf da frei zu machen. Und da gibt es eben jetzt Debatten, die sagen, okay, wie kann man sich das vorstellen und da einfach an verschiedenen Alltagspraktiken in verschiedenen Sektoren einfach mal so anfangen zu denken. Was würde es heißen, sich das anders vorzustellen? Da haben eben diese jungen Menschen haben sich wirklich einfach mal verschiedene Bereiche vorgenommen, also zum Beispiel im Bereich Mobilität, öffentlicher Verkehr, wie funktioniert das Wohnen, wie wird es gebaut, wie leben die Menschen zusammen, was ist mit öffentlicher Infrastruktur, welche braucht man da? Genau, und die Grundfrage eben so, wie kann man solidarische Praktiken entwickeln, die nicht auf Kosten anderer gehen? Ja, wenn wir sagen, okay, diese bisherige Lebensweise geht auf Kosten immer von Umwelt, von Menschen an anderen Orten. Einfach so als Gedankenexperiment, was würde weniger auf Kosten von anderen gehen? Und da sozusagen sich das einfach so in einem Suchprozess sich anzuschauen. Genau. So sie nennen es so emblematische Konflikte, also Konflikte, die sozusagen ein bisschen mehr Öffentlichkeit erreichen und dadurch nochmal so grundlegende gesellschaftliche Konflikte machen. Also zum Beispiel gab es in Wien massive Proteste, weil eine weitere Landebahn gebaut werden sollte für den Flughafen. Also Landebahnbau ist ja auch in Frankfurt immer ein politisiertes Feld gewesen, wo sehr stark diese Debatte Klimaschutz gegen Arbeitsplätze diskutiert worden ist. Und zwar wurde das vor den Gerichten, wurde die Landebahn verboten, weil sie gesagt haben, Österreich hat sich zu den Klimaschutzzielen verpflichtet. Also wenn ihr konsequent seid, könnt ihr nicht eine Landebahn bauen, die natürlich noch mehr CO2 und Klimaeffekte haben wird. Die haben es verboten und dann kam sozusagen die Einwendung, ja, aber das ist irgendwie gegen Arbeitsplätze. Und es war sozusagen ein komplizierter Konflikt, aber wo man sehr gut sehen kann, da geht es um sehr grundlegende gesellschaftliche Fragen, wo man eben sozusagen Ansätze auch finden muss, die das schaffen, sozusagen nicht systematisch Akteure jetzt Arbeitsplätze gegen Umwelt auszuspielen, sondern darüber sozusagen darüber hinausgehende Ansatzpunkte zu finden. Ein Gedankenspiel, was so ganz anregend ist, ist in dieser Perspektive, also dieser Begriff der mentalen Infrastruktur, also was sind sozusagen die Vorstellungen, wie kann man sich überhaupt ein gutes Leben vorstellen und dann zu sagen, wie wäre das, wenn wir jetzt nicht von Verzicht ausgehen, okay, also wenn wir jetzt an dem Bestehenden etwas ändern oder von Schrumpfen, sondern wenn wir uns überlegen, was gewinnen wir dazu? Ne? Also was sind sozusagen attraktive Veränderungen, die wir uns vorstellen können? Also das war ganz interessant, da hat Ulrich Brandt mit einem Kollegen Högelsberger, die haben einen Artikel in einer österreichischen Tageszeitung geschrieben und haben sozusagen, also was hier der Alleenring ist, der Mikkelallee, diese vielspurige Schnellstraße, haben sozusagen gesagt, so naja, man müsste diesen Gürtel, wie wäre das, wenn man dort keine Autos mehr fahren lassen würde, was würde man dort machen können? So. Und denen ist das um die Ohren gehauen worden, das war irgendwie der Untergang des Abendlandes. Und das war aber so ein schönes Gedankenexperiment, sich vorzustellen, einfach auch mal offen zu legen, welche Zwänge sind es. Also wie leben die Menschen dort entlang? Es gibt Zahlen über, was heißt ich, über Krebsraten wegen den Feinstaubbelastungen. Es gibt irgendwie Verkehrstote. Es gibt irgendwie sozusagen der öffentliche Raum, der sozusagen unbenutzbar ist, weil er sozusagen durch vielspurige Autos belegt ist. Und es gibt wenig Debatten, die sagen, wie könnte man das sozusagen langsam umbauen in etwas, was attraktiv ist, was anders nutzbar ist, wo weniger Belastung ist, wo man vielleicht sagen andere Dinge tun kann, wo natürlich dann auch andere Formen von Mobilität, vielleicht braucht man bestimmte Formen gar nicht mehr, weil man auch Städte anders bauen kann, dass man nicht mehr sozusagen bestimmte Bewegungen gar nicht mehr brauchen würde und dann sozusagen einen Begriff von autobefreiten Städten, ja, sagen also nicht so, ihr wollt uns das verbieten, sondern nein, wir gewinnen etwas, was wir dazu gewinnen. Und wenn man sich jetzt so Debatten, ich weiß nicht, so aus den 70ern, als in der Zeile noch Autos gefahren sind, bevor das gemacht worden ist, war das hoch umkämpft. In Wien gibt es auch so eine Fußgängerzone, das war der Weltuntergang. Inzwischen hat man da sogar sonntags noch die Menschen, die irgendwie ihren Sonntag dort verbringen und noch nicht mal shoppen gehen, sondern einfach nur auf der Straße sitzen und irgendwie froh sind, dass dort benutzbarer Raum entstanden ist. Und das setzt viel sozusagen Umdenken voraus und auch sozusagen mutige kleine Schritte, einfach mal Sachen auszuprobieren. Und das kann man sozusagen in verschiedenen Bereichen durchzudenken. Damit bin ich beim Abschluss. Also wie kann man eben Strukturen und Praktiken zusammendenken, also wirklich immer wieder sich das anzuschauen und eben nicht nur im Supermarkt, also was dann so oft in Debatten kommt, naja, eigentlich kann ich im Supermarkt entscheiden, kaufe ich die chinesischen Tomaten oder die aus der Region und das so ein bisschen weiterzufassen. Bitte? Oder aus Südspanien, genau. Und zu sagen, Praktiken sind aber nicht nur vor dem Supermarktregal, sondern die passieren an ganz vielen Stellen von Alltagsleben von Menschen und sich das irgendwie ein bisschen genauer anzuschauen. Aber natürlich werden auch Strukturen gemacht, also es werden Gesetze gemacht, es werden Planungsvorgaben für Stadtteile gemacht und so weiter. Es werden Handelsbeziehungen abgeschlossen und da sozusagen eben sozusagen dieses Wechselverhältnis mitzudenken. Und eben im zweiten Schritt so dieses gute Leben für alle ist sozusagen eine Metapher, die immer wieder auftaucht in diesen Debatten, sozusagen als Kompass, also wird auch als konkrete Utopie. Also sozusagen, es ist noch nicht jetzt, beinhaltet noch nicht zu sagen, das muss jetzt so gebaut werden, sondern das beinhaltet erstmal in eine Richtung zu denken und dann sozusagen in Diskussionen, die stattfinden, zu sagen, da probiert man jetzt mal einen ersten Schritt in eine neue Richtung aus und eben Praktiken, die eben als Leitidee sozusagen nicht auf Kosten von anderen gehen, nicht auf Kosten von Natur gehen. Und natürlich wird das sozusagen auch mit anderen Vorstellungen von Wohlstand einhergehen, dass man sich fragt, okay, ist Wirtschaftswachstum die Art von, die sozusagen das gute Leben für alle ermöglicht oder gibt es sozusagen andere Formen von Wohlstand, von Lebensqualität, von Zeitwohlstand, wo sozusagen auch sozusagen eine attraktive Veränderung auch sozusagen vorstellbar ist. Genau, damit würde ich es gerne belassen und übergebe jetzt an den Fabian, der das noch ein bisschen ausführen wird, nochmal an dem Beispiel und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und gerne, die Bücher können gerne, also es gibt, ich habe zwei von der Broschüre und eben gerne diesen Band von Ulrich Brandt und Markus Wissen habe ich ein paar mit, also können zum Autorenpreis gerne nachher mitgenommen werden. Genau, damit.
Genau, meine Stimme ist ein bisschen lauter. ich hatte mir vorgenommen, dass ein bisschen die imperiale Lebensweise oder die Ausblicke auf Brasilien ein bisschen zu richten. Habe mir aber jetzt auch ein bisschen Sachen mitnotiert während deinem Vortrag, um so ein bisschen die Gedanken- und Fragerunde dann auch zu eröffnen. Vielleicht bringe ich aber erst noch ein paar Zahlen, die ich rausgesucht habe zu diesem Thema. Also Brumadinho habt ihr ja alle mitbekommen. Ich werde erst kurz was dazu sagen und dann so ein bisschen die Hintergründe bzw. Finanzierung und auch Verwendung der Rohstoffe, die dort gewonnen werden und vielleicht dann über die Konsequenzen nachdenken und dann würde ich es auch gerne öffnen. Dann wird Uta, denke ich, das zweite Mikro vielleicht auch noch nehmen, um eventuelle Fragen einzusammeln. Genau, also 25.01.2019 habt ihr mitbekommen, es gab mal wieder einen Dammbruch, mal wieder war Vale, der Konzern, beteiligt in Minas Gerais, diesmal ganz in der Nähe von Belo Horizonte. Ihr habt vorhin kurz den Kontinent gesehen mit dem Punkt drauf, Belo Horizonte, Minas Gerais. Es wird immer noch von vermissten Menschen, also nur 122 Menschen, vermisste Menschen, gesprochen, aber die werden wohl so schnell nicht mehr gefunden. Also eigentlich könnte man die Anzahl der Todesopfer getrost über 300 nehmen, plus die ganzen ökologischen Desasters, die dort entstanden sind. Wenn wir uns angucken, wie Vale finanziert wird, dann sehen wir dort eben auch einige deutsche und auch Schweizer Banken natürlich mit im Boot, die dort gut investiert haben oder viel investiert haben. Das heißt im Endeffekt auch Menschen hier, also die Europäische Zentralbank ist hier in der Nähe, der Finanzsektor ist in Frankfurt sehr stark, profitieren natürlich auch hier von diesen Investments, weil das wird natürlich nicht investiert, um dort irgendwie Arbeitsplätze zu schaffen, sondern um Gewinn zu erwirtschaften hier für die deutschen Konzerne beziehungsweise für die großen Akteure des Finanzsektors, die halt in Nordamerika und Europa sitzen vor allem. Ich habe mir angeguckt, wie importiert eigentlich die Bundesrepublik Deutschland Metalle, in welchem Ausmaß. Und dort sehen wir halt zumindest beim Eisenerz und bei den Stahlhalbzeugen, dass über 50% der Importe aus Brasilien kommen. Also Stahlhalbzeuge sind irgendwie so im Prinzip Stahl Rollen oder sowas, sozusagen das Material schon Stahl, aber muss halt noch geformt werden in was auch immer man es dann verwenden will. Beim Roheisen ist es nicht ganz so viel, aber ihr seht, von dem, was importiert wird, ist es relativ viel, was aus Brasilien kommt. Deswegen kann man auch getrost davon ausgehen, dass auch die erwähnte Automobilindustrie dort sicherlich viel Stahl auch von Vale mit verbaut und aus Brasilien. Genau, wer produziert überhaupt Stahl in Deutschland? Das sind die großen Player in Deutschland. ThyssenKrupp hatte ein sehr umstrittenes Stahlwerk in der Nähe von Rio de Janeiro. Die haben das verkauft, nachdem sie dort schon, ich glaube, 6 oder 8 Jahre haben sie das Stahlwerk betrieben, mit jeweils immer wieder einer vorläufigen Betriebsgenehmigung. Und die haben sie dann am Ende irgendwie erhalten von den Behörden und haben es dann ArcelorMittal verkauft und hatten unterm Strich, glaube ich, einen 8 Milliarden Verlust in diesem Investment. Also es war ein finanzielles Desaster und auch jahrelang haben sie auf ihren Mitgliederversammlungen dort noch irgendwie darüber getrauert, wie viel Geld sie da verloren haben sozusagen. Und eben ein deutsches Unternehmen, das in Brasilien sich in dem Fall dort auch sehr viel investiert hat. Die Stahlnachfrage nach Branchen, also die Autoindustrie haben wir jetzt schon ein paar Mal genannt, die ist aber gar nicht die Hauptnachfrage in Deutschland, sondern im Bau wird sehr viel benutzt. Also wir saßen heute Mittag hier auf der Dachterrasse von diesem wunderschönen Neubau und haben unsere Nachbarsgebäude wachsen sehen, die natürlich auch alle mit Stahlgittern und Stahlbeton hochgezogen werden. Das ist einer der großen Verbräuche in Deutschland. In Freiburg hatten wir gerade eine Abstimmung über einen neuen Stadtteil, den Stadtteil Dietenbach. Da gab es eine Volksabstimmung dazu und der wurde angenommen. 15.000 Wohnungen sollen dort gebaut werden und es wird dort immer von einem klimaneutralen Stadtteil gesprochen. Und das bezieht sich natürlich immer nur auf die Energie, die beim Betrieb des Stadtteils irgendwie benutzt wird, aber nicht auf die graue Energie, die beim Bauen irgendwie noch gebraucht wird. Auf Nachfrage sagen die Verantwortlichen immer, ja, das sei ja viel zu kompliziert und außerdem sei dann ihre schöne Rechnung mit, das ist ein nachhaltiger Stadtteil, kaputt. Deswegen lassen sie es einfach unter den Tisch fallen. Das ist jetzt ein Beispiel aus Freiburg, aber ich glaube, das lässt sich auch ganz gut übertragen. Wahrscheinlich sind die Quoten in anderen Städten vielleicht noch etwas mieser, was den Energiebedarf angeht. Dieses Bild habt ihr vorhin schon gesehen. Also nicht nur Stahl und Eisenwerkstoffe sind sehr stark verbaut, aber auch Aluminium, das natürlich auch aus Eisenerz irgendwo produziert wird. Diese Grafik hier zeigt ein bisschen den Personenverkehrsaufwand nach Verkehrsträgern. Also ihr seht, die Mobilität wächst immer weiter an. Das habt ihr wahrscheinlich heute auch miterleben können, wenn ihr nicht direkt aus Frankfurt kommt, aber wahrscheinlich sogar da. Es sind verdammt viele Leute unterwegs. Also wir sind aus dem Süden hier hochgefahren. Der Zug war um die Mittagszeit total voll. Samuel ist 4 Stunden vor uns gefahren oder 3 Stunden vorher war total voll. Die Leute sind einfach mehr unterwegs und dafür brauchen sie diese Infrastruktur, die du erwähnt hast. Und sei es mit der Bahn oder mit dem motorisierten Individualverkehr. Mobilität nimmt einfach immer weiter zu. Das ist jetzt in Deutschland, aber ich denke, das lässt sich auf Europa übertragen. Hier haben wir den Wohnraum. Also ich habe es gerade gesagt, Bauträger ist der Hauptkonsument von Stahl sozusagen. Und es wird in Deutschland immer mehr gebaut. Also die Baubranche boomt seit Jahren. Und das liegt nicht nur daran, dass wir mehr Menschen in Deutschland sind. Also es gibt tatsächlich auch ein Bevölkerungswachstum von, was haben wir jetzt hier, 2013 bis 2017 betrachtet. Dort gibt es, ich glaube, rund 2 Millionen ist die Bevölkerung gestiegen, auf 82,7 Millionen, glaube ich. Aber das der entscheidende Faktor ist eigentlich, dass der Wohnraum pro Quadratmeter, den wir zur Verfügung haben, auch mitgestiegen ist gleichzeitig. Und das führt dann dazu, dass es allein in diesen 5 Jahren fast 300 Millionen Quadratmeter Wohnraum zusätzlich in Deutschland benötigt wurde. Und das ist damit der größte Treiber für den gesteigerten Baubetrieb sozusagen. Und das ist ja nur der Wohnraum jetzt. Ich meine, hier entsteht nicht allzu viel Wohnraum. Wir hatten es vorhin von der Debatte, hier drüben wird ein Hotel hochgezogen, das wird in der Statistik gar nicht auftauchen. Das ist ein, wie heißt es, Long-Term-Hotel oder sowas, wo man da auch bis zu einem Jahr drin wohnen kann, aber zählt halt offiziell als Gewerbe und damit kann man das halt auch in einem Gewerbegebiet hochziehen. Aber im Prinzip sind das Wohnungen, die klassischen, wenn man früher ein Praktikum irgendwo bei der EZB hier gemacht hat, dann hat man halt 3 Monate sich ein Zimmer, eine Zwischenmiete gesucht und jetzt geht man halt hier dann in das Long-Term-Hotel. Also ist im Prinzip auch ein Stück weit Ersatzraum für Wohnraum. Also das sind sehr große Treiber und dann gibt es auch natürlich Ausblicke von der Stahlindustrie, die gehen von einem moderaten Wachstum aus. Also moderat heißt dann, wenn man sich diese Grafiken anguckt, 2012 bis 2025, da geht der Anteil, der in EU sozusagen in der EU verbaut wird, geht prozentual runter und dann denkt man sich, ja okay, also hier in Europa wird ja schon alles so irgendwie nachhaltig und wir tun ja was, hattest du ja erwähnt, ne, denkt man so. Aber wenn man sich es anguckt, dadurch, dass der Gesamtverbrauch eben steigt, ist zwar der Anteil von Europa kleiner, aber unterm Strich wird natürlich trotzdem viel mehr Stahl verbaut weiterhin. Also hier unten das Gelbe ist 2025 dann und 2012 das Rote. es wächst in Deutschland oder in Europa 27, die Stahlnachfrage wird nicht so stark wachsen wie im Rest der Welt, aber sie wird auch weiterhin wachsen. Das heißt, wir sind weiter in dieser Tretmühle gefangen. Jetzt mit den Konsequenzen daraus. Also wir haben es immer wieder gehört, statt verbindlichen Regeln werden oftmals irgendwie freiwillige Unternehmensverantwortung hochgelobt von Politikern und Politikerinnen, die sich eben vor strengen Regulierungen drücken. Es gibt gerade die Verhandlungen zu Mercosur, sind im Abschluss begriffen, wenn man die Verlautbarungen trauen darf. Also es ist ein Freihandelsvertrag zwischen der Wirtschaftsregion Mercosur, was jetzt gerade Argentinien, Uruguay, Bolivien hat so einen Beobachterstatus noch. Brasilien ist, Venezuela ist seit 2016 suspendiert. Und seit 2016 haben diese Verhandlungen halt auch sehr wieder an Fahrt aufgenommen. Und was ist in 2016 noch passiert in einem dieser Länder? Impeachment von Dilma Rousseff. Und dann kam ein Senior Thema an die Macht, der jetzt hinter schwedischen Gardinen sitzt. Aber seine Regierung ist schon wieder frei, okay, aber er ist auf dem Weg. Er ist auf dem Weg. Und da haben wir auf einmal, also Macri wurde auch 2015 in Argentinien gewählt, also da gab es einen Umbruch im Politischen und diese Verhandlungsverträge sind wieder, die Verhandlungen neu aufgelegt worden. Und wenn man der Financial Times trauen kann, dann sollen 99% im Prinzip ausgehandelt sein und 2019 soll das noch verabschiedet werden. Dort wird man sehen, also der Freihandel wird auch dazu führen, dass eben wieder mehr Handel getrieben wird und es einfacher oder die Welt globalisierter wird und es noch einfacher sein wird, diese Sachen, wie hast du es genannt, dass sie verschwinden, dass sie unsichtbar werden, diese Beziehungen, die man eben hat. Es gibt immer wieder diese Ideen, Wandel durch Konsumverzicht. Also ich bin auch interviewt worden für dieses Buch, Das gute Leben für alle, und habe von der Gartenkoop Freiburg erzählt, einer solidarischen Landwirtschaft. Und natürlich ist es irgendwie sinnvoll, sein Leben mit so wenig Impact wie möglich irgendwie zu gestalten. Aber das ist halt leider nicht genug, weil, wie du es erwähnt hast, die Alternativen, vermeintlichen, sind irgendwie da, aber der Konsum und die Zerstörung geht eigentlich immer weiter. Und ja, am Ende ist es für mich dann irgendwie auf diese Frage auch irgendwie so runtergekommen, warum ist es eigentlich illegal in Deutschland ein Auto zu verkaufen, dessen Rohstoffe mithilfe von Sklavenarbeit und massive Umweltzerstörung gewonnen wurden? Also vielleicht ist es wirklich an der Zeit, dort radikaler Veränderungen einzufordern, die halt auch gesetzlich durchgesetzt und verankert werden. Und nicht nur die physische Infrastruktur muss verändert werden, sondern auch die mentale. Ich weiß nicht, wer von euch dabei war beim Runden Tisch 2014. Da saß Uli Brandt, einer der Autoren von diesem Buch, auch mit auf dem Podium am Sonntag. Ich habe das gerade nochmal rausgesucht. Wir haben den Vortrag damals aufgenommen und habe das getwittert. Also für die, die es noch nicht gesehen haben, wir versuchen diese Cobra, diese Tagung hier partizipativ zu dokumentieren. Das heißt, wenn ihr einen Gedanken habt zu dem, was wir hier sagen und vielleicht heute nicht zu Wort kommt oder auch nicht unbedingt das Mikro ergreifen wollt, aus welchem Grund aus immer, habt ihr die Möglichkeit, dort auch interessante Links oder Gedanken zu teilen, und dann ist es für alle einsehbar und es hilft uns auch nachher irgendwie die Gesamtdokumentation zusammenzustellen. Und wie gesagt, wer heute Nacht was zum Einschlafen braucht, oder natürlich zum ordentlich gut zuhören, kann den Vortrag nachhören. Aber fand ich damals sehr gut, der kam leider erst am Sonntag auf die Tagung. Und wenn ich mich recht erinnere, war das damals so ein bisschen problematisch. Erinnert euch, 2014 war das, das heißt, Dilma ist gerade wiedergewählt worden, das war kurz nach ihrer Wiederwahl, die ja auch sehr knapp verlief 2014. Und wir haben uns irgendwie gefragt oder wollten auch die brasilianischen Gäste fragen, wie sieht es denn aus? Wollen wir mal über radikalen Wandel reden und uns vom Wachstumszwang verabschieden? Und da ist nicht sehr viel Anklang kam da von unseren brasilianischen Gästen. Ich glaube, das Konzept schien nicht so attraktiv, weil, wenn wir uns erinnern, Partizipation in Brasilien, auch unter der PT-Regierung, hat im Prinzip über Konsum funktioniert. Also Leute sind aus der Armut herausgehoben worden. Das Programa Fomeseo hat es geschafft, dass Menschen aus dem Hunger sozusagen entrinnen können. Und das Ziel war eigentlich immer ökonomischer Wohlstand. Ich meine, ein gewisser Grund ist es ja auch natürlich nachvollziehbar, niemand soll hungern, nur die Diskussion, was ist denn genug und was ist denn gut und auch genügend, die haben wir damals nicht führen können, 2014, die können wir auch in Deutschland, glaube ich, nur sehr schwer führen mit einem mit einem Ansatz, der auch viele Leute mitnimmt. Also, weil man kann ja nur schwer irgendwie festlegen, so und so viel Fahrten sind genug. Also ich glaube, es gab jetzt einen Vorschlag von der Grünen Partei, die irgendwie gesagt hat, es darf jeder dreimal international fliegen in Deutschland oder sowas. Und der war aber schneller wieder im Sack, als ökologische Transformation auch nur gesprochen werden kann. Genau, da haben wir es wieder, das war sozusagen der Veggie Day von 2019 und damit können wir vielleicht auch die Debatte eröffnen zu diesem Themenkomplex im Endeffekt. Imperiale Lebensweise, wie betrifft es uns? Sie betrifft uns, glaube ich, alle, aber schaffen wir es jetzt, wo wir nicht mehr unbedingt daran festhalten müssen, wir dürfen die PT und die brasilianische Regierung nicht kritisieren, sonst sind wir gleich wieder bei, sonst unterstützen wir immer nur die anderen. Jetzt sind wir in einer anderen Situation, die Regierung ist gerade Thema der Macht, vielleicht ist das jetzt eine Gelegenheit, auch mal ein neues, positives Narrativ zu entwickeln, wo sich nicht mehr auf nur eine Vermehrung des Wohlstands beruft, sondern andere Werte nach vorne bringt. Und ja, ist das eine Möglichkeit in dieser doch sehr bedrückenden Lage, die man ansonsten immer nur aus Brasilien hört. Ja, vielleicht erstmal soweit von mir und gerne die Runde eröffnen.
Mein Name ist Marcos Antonio da Costa Melo, gehöre zum Vorstand von Cobra. Ich habe mehrere Fragen, vor allem an dich, Bettina, die den Ansatz von der imperialen Lebensweise kenne ich nicht aus dem Buch, aus anderen Quellen. Und ich habe eine kleine Angst dabei bekommen, durch auch den Vortrag von Fabian, dass wir dabei sehr stark unterschätzen die Macht der Überwindung des Wachstums durch Regulare. Sprich, dass wir uns stark machen sollen, auch als Cobra, mit dem Blick auf, wie können wir saubere, gerechte Lieferkette, wie können wir den Verursacherprinzip in Vordergrund mal bringen, wie können wir das Thema Sorgfaltspflicht zum Thema mal machen und nicht auf individuelle Veränderung von Konsumverhalten, weil dann begeben wir uns auf ein großes Problem. Die Konsumenten sollen das richten. Da haben wir ein großes Problem. Ein Thema, das ich sehr gerne als Ansatz für diese Kritik an den imperialen Lebensweise ist der Film Die grüne Lüge. Dann nur noch zwei Punkte. Bitte behalten, ja? Wichtig, Sorgfaltspflicht, Lieferkette, Verfolgung und eben Verursachenprinzip. Wir kennen einige Klagen, Klimaklage, Kick-Klage sind wichtig für mich, weil wir eben auf die Verursachenprinzip eben reinkommen und nicht nur individuelle Veränderung von Konsumverhalten. Dann bitte viel zu wenig in deinem Vortrag, Bettina, die Beispiele. Wie geht es mit der Minimalisierung? Wie geht es? Wir haben jede Menge Veggies, Vegetarier und Minimalisten, die eben Zero Waste, also Müll von Müll null leben, also null Müll produzieren. Und dann letztendlich die imperiale Lebensweise ist nur ein Plädoyer dafür, dass wir wie Nico Pech vorträgt, das ist eben die Befreiung von dem Überfluss und dass Luxus kein Menschenrecht ist. Also, wenn ihr alle meine Punkte mal mit aufgeschrieben habt, dann habt ihr einfach die gesamte Palette der Kritik, die damit verbunden ist. Es reicht nicht nur, dass wir auf den Verbraucher die Sachen verschieben. Wir brauchen Staaten, die eben diese Brutalität der Zerstörung von Lebensräumen und von Menschen einfach angehen und bitte, die sollen zur Verantwortung gezogen werden.
Also der Begriff imperiale Lebensweise ist mir, Hans-Willi Döpp, etwas neu. aber die einzelnen Aspekte sind mir alt. Ich bin auch COBRA-Mitglied, auch in verschiedenen Menschenrechtsorganisationen. Ich denke jetzt bei diesem ganzen Ding an meine Eltern. Die haben gesagt, unsere Kinder sollen es mal besser haben. Das haben auch deren Großeltern über ihre Kinder gesagt. Und ich habe heute bei einem Besuch in Frankfurt im Museum gesehen, so eine Nachricht. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg waren ganz viele Haushalte in Deutschland noch nicht elektrifiziert, selbst dass sie kein elektrisches Licht haben. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich Kind noch dann als die Kohleheizung befeuert habe und auch den Waschbottich befeuert habe, weil der jetzt heute da im Garten steht. Das weist mich jetzt hier darauf hin, bei den Netzen, also es waren die Häfen und die anderen Infrastrukturen genannt, aber die elektrischen Netze und heute auch die digitalen Netze, die sollten auch ein bisschen stärker betont werden, die wir auch unsere Lebensweise ganz stark jetzt dominieren, immer stärker auch in der Zukunft. Und bei dem immer besser werden, der Konsum, da fehlt mir der Aspekt, dass wir auch verleitet werden durch leichte Konsumentenkredite. Also zum Beispiel die Lehman Brothers Blase, die Wohnraumdinger, da sind den Leuten dann Kredite für Wohnraum angeboten, damit die einen besseren Wohnraum geboten haben und sie haben nicht gemerkt, dass sie in eine Verschuldungsfalle reingehen. Da gibt es so verschiedene Aspekte, die ich also da etwas stärker betont sehen möchte. Ich habe noch verschiedene andere Dinge da im Kopf vorhin gehabt, aber die fallen mir jetzt nicht ein später.
Gut, Ernst Müller, ich bin Mitglied von COBRA und was für die Frage vielleicht auch wichtig ist, ich habe sehr viele Jahre in Südamerika, in Brasilien und Chile gelebt und von daher ein nicht ganz so eurozentrische schlechtes Gewissen oder Sichtweise. Ich formuliere es mal als Frage, weil warum dieses Konzept imperiale Lebensweise, warum stellt ihr das so stark geografisch dar? Wir leben nicht mehr in den 60ern. Also Menschen, ich will euch gar nichts unterstellen, weil eigentlich die Inhalte der Folie, und ich kenne auch Uli Brandt, bei dem renne ich jetzt sicher auch offene Türen ein, aber es wird immer noch sehr geografisch als globaler Norden und Süden dargestellt. Aber eigentlich ist es so, ein größerer Teil der Menschen in Deutschland oder den nordeuropäischen Ländern oder nordeuropäischen Ländern praktiziert den imperialen Lebensstil, aber auch ein durchaus wachsender und relevanter Teil von Menschen, gerade in den Schwellenländern Südamerikas, wie jetzt Brasilien oder Chile oder ja, Südostasien genauso. Also eigentlich ist es kein geografisch verortbares Problem, sondern eines der Verteilung. Natürlich sind Länderstatistiken einfacher zu bekommen als Statistiken, wie viel Energie und Stahl und sonst was verbrauchen denn die reichsten 10% oder das reichste 1% global oder jeder Gesellschaft. Aber soweit ich im Energiebereich diese Statistiken gesehen habe, da liegt das Problem. Und es ist auch kein demokratisches Problem, weil es wirklich das reichste und verschwenderischste 10% ist, das den Planeten ruiniert. Und von den 10%, klar, lebt ein größerer Prozentsatz der Bevölkerung in Deutschland, ein etwas kleinerer schon in den südeuropäischen Ländern und ein vergleichbar kleiner Teil in den, sagen wir, Schwellenländern Südamerikas. Aber das Problem sind die Reichen. Das Problem sind nicht die Europäer, das Problem sind die Reichen. Und die Reichen Brasiliens in ihren Condominios Fechados und die Reichen Chiles in Lobanechea und Las Condes, die verstehen sich prächtig mit der Deutschen Bank und den reichen Deutschen. Während die Leute in den abgehängten Regionen und sozialen Schichten Deutschlands oder Frankreichs von den ausgebeuteten Sklaven in Südspanien, mal ganz abgesehen, die gehören auch zum Süden. Also warum macht ihr das immer noch so stark nach ein bisschen so wie früher Dritte Welthilfe? Nein, es ist ein Soziales, es ist ein Verteilungsproblem, es ist ein Machtproblem. Und darauf sollte man viel stärker losgehen, weil wenn man sich diesen rosa Elefanten im Raum, klar, der ist lästig, der steht dick da, der steht seit 200 Jahren und länger dick da, aber solange man den nicht angeht, wird man das Problem nicht ändern mit ein bisschen besserem Konsum. Und zum Beispiel, was mich gestört hat, wurde das Argument genannt, auch die Armen in Deutschland oder Österreich profitieren von Kick und dergleichen. Nein, tun sie nicht, weil wenn es diese Billigprodukte jetzt im Basiskonsumbereich, zum Beispiel jetzt Textilien oder auch bei Nahrungsmitteln, nicht gäbe, dann müssten ganz einfach zumindest in reicheren Ländern wie Deutschland, Österreich oder den europäischen, dann müssten einfach die Sozialleistungen erhöht werden. Die Armen würden danach nicht schlechter oder besser leben, weil die werden eh aufs Existenzminimum runtergestuft. Und wenn das Existenzminimum ein bisschen teurer wird, weil die Frauen in Bangladesch nicht mehr so übel ausgebeutet werden und weil das brasilianische Soja vielleicht ein bisschen teurer wird, okay, Also das Problem ist wieder die Verteilung, reich und arm, mächtig und ohnmächtig. Und das muss man angehen und auch benennen.
Ja, genau. Vielen Dank für die Fragen. Also ich würde es eher so als, ich sehe jetzt keinen Widerspruch, sondern eher eben nochmal Präzisierungen, was wahrscheinlich im Vortrag irgendwie zu schwach ausgedrückt war. Ich habe jetzt nochmal diese eine Folie, weil das, ich glaube, es würde Ulrich Brandt-Markus Wissen sehr am Herzen liegen und mir selber auch. Also falls angekommen ist, dass der Fokus auf den Konsumenten gehen soll, also ich hatte gehofft, dass ich es betone, dass es irgendwie nicht um ihn gehen soll, sondern dass es eben um dieses Wechselspiel gehen soll. Also diese ganz massive Verankerung, Einbettung, aber eben auch in Strukturen. Und natürlich geht es um Regeln, natürlich geht es um Blick auf staatliche Akteure und sozusagen, das ist ein ganz essentieller Teil davon. Dieser Blick auf die Akteure ist sozusagen eher sozusagen, um sozusagen so dieses Zustandekommen von diesen Strukturen auch besser zu verstehen und eben diesen Akt der Zustimmung. Also warum kriegen Akteure, die sozusagen so schädliche Regeln herstellen, warum kriegen die so viel Zustimmung? Das ist ja auch nicht so leicht zu erklären. Also warum kriegen Parteien, die sozusagen Freihandelspolitik machen, Zustimmung? Warum ist es so nach so viel Scheitern immer noch so plausibel? Das muss man sozusagen, also das ist so ein bisschen das Anliegen, sozusagen diese Praktiken auch klar zu machen, dass man sozusagen also es ist, glaube ich, ein anderer Praxisbegriff, eben bewusst eben nicht der Konsument, sondern eben also als Herstellen von gesellschaftlichen Verhältnissen. Und da sind eben diese Strukturen als Infrastruktur, als politische, als Regeln, als Gesetze, als Institutionen sind ein ganz starker Teil. Und also auf alle Fälle, ja, also das sind, diese Klagen sind irgendwie enorm wichtige Mittel oder was weiß ich, Protest gegen CETA oder solche strukturbezogenen Praktiken, sind ja auch Praktiken, sind essentieller Teil davon. So. Aber wie gesagt, das eben zusammengedacht zu denken, ist sozusagen das, was die beiden, im Kern versuchen. Und das ist oft nicht leicht zu denken, weil es eben immer wieder passiert, dass man dann entweder das eine oder das andere anschaut und sagen nur die, also zu erklären, warum es solche schädlichen Regeln gibt, die sagen, also die Frage, die du zum Schluss gestellt hast, wie kann es sein, dass sozusagen die Automobilindustrie auf solche Produkte zurückgreift, das ist ja sozusagen auch erklärungsbedürftig so. Und das ist so ein bisschen, genau, das ist das immer wieder zusammenzudenken. Das mit dem Befreiung vom Luxus, ja, also ich würde sagen, da der Gegenbegriff ist, statt Luxus für wenige, gutes Leben für alle so. Das ist sozusagen einfach, es ist eine sehr erstmal allgemeine Floskel, aber wenn man anfängt, das durchzukonjugieren, dann hat das sehr viele Konsequenzen. Und das heißt dann natürlich auch zu sagen, irgendwo, so geht das nicht. Ja? Also sagen, Uli Brandt bringt immer dieses Beispiel, also SUV geht dann eben nicht mehr in der Stadt. Da brauchst du dann irgendwie auch Regeln wahrscheinlich an bestimmten Stellen. So. Und das ist sozusagen, aber sozusagen, es kam dann das andere Beispiel, es gibt zu wenig Beispiele und natürlich, das war jetzt kein Vorschlag, der das irgendwie für einen Bereich durchgespielt hätte. Ja, das ist sozusagen eher dann, das sind dann die Hausaufgaben, wo jeder schauen muss, in welchem Bereich arbeite ich. Bin ich jetzt eher so am Mobilitätsbereich in der Ernährungsbranche und schaue mir dann an, was heißt es weniger zu oder anders zu produzieren. So, das ist, das war dazu. Dann war, muss ich kurz schauen. Das Argument, unsere Kinder sollen es mal besser haben, ja, also das ist, glaube ich, das ist nochmal eine Zuspitzung, sich klarzumachen, dass es auch sozusagen historisch hier auch ein treibender Gedanke war und das, finde ich, zeigt das ganz gut, dass es eben sozusagen ein sehr verbreiteter Gedanke ist, sozusagen auch über Konsum dieses, es soll mal besser werden, zu denken. Und die Frage wäre natürlich zu sagen, kann man dieses, unsere Kinder sollen es mal besser werden, auch anders haben. Also ich finde zum Beispiel diese aktuellen Klimaprozesse der Schülerinnen, die stellen das ja wirklich zu sagen, okay, was heißt euer, es soll mal besser werden, wenn uns irgendwie der Boden unter den Füßen weggezogen wird, so wie müssen wir nicht ein anderes besser uns vorstellen, so. Also das ist dann so ein Umdenken. Genau, und das Letzte war die Frage nach dem, nach einer sozialen Ungleichheit, ja klar, also darum, also ich würde sagen, globaler Norden und globaler Süden, das ist eine Metapher, die einfach so, wenn man irgendwie mit einem Satz viel sagen will, erstmal viel sagt und vor allen Dingen, wenn man das sozusagen in der Geschichte verankert, da sind wir einfach bei diesen Kolonialstrukturen, wo habe ich das jetzt? So, und also ich finde diesen Begriff, den Sie haben, Vertiefung und Verallgemeinerung, da hat man das eigentlich drin. Ja, sagen, wir haben sozusagen, historisch kann man sagen, gut, wir haben diese strukturelle Ungleichheit, ist einfach durch Strukturen auch gelegt worden in der Kolonialzeit, durch massive Machtverhältnisse, durch Festlegen von Handelsbeziehungen, Terms of Trade, wie, zu welchen Bedingungen Ressourcen abgebaut werden, wie die internationale Arbeitsteilung, wo die Ressourcen herkommen, wo industrielle Entwicklung stattfindet und diese ganzen Fragen. Also das kann man sagen, oder wenn euch erinnert, dieses Bild mit dem ökologischen Fußabdruck, das ist einfach noch geografisch schon sehr stark verankert in bestimmten Zahlen. Das kann man sich an den Handelsströmen anschauen, wo eben nach wie vor Europa und USA eine wichtige Rolle spielen, aber eben geografisch wachsend auch dazu, die mit China, mit Brasilien eben sagen, neue geografische Regionen, die da irgendwie hinzukommen, wo dann eben Norden, Süden eben gar nicht mehr stimmt als Himmelsrichtung, sondern nur eine sich verändernde Metapher so. Und dann ist natürlich diese Klassendimension ganz stark, also die soziale Ungleichheit mit der aufsteigenden Mittelklasse. Und dann, also das ist ganz, ganz klar, aber so die Idee ist so ein bisschen so dieses große Muster erstmal so historisch Nord-Süd, aber eben auch diese also Vertiefung und eben Verallgemeinerung in verschiedenen Bereichen erstmal zu benennen. Und dann, wenn man das benannt hat, dann muss man genauer hinschauen und dann hat man eben sozusagen Ungleichheiten in sozusagen auch in armen Ländern hat man irgendwie Oligarchien, die sozusagen das 1% sind und irgendwie mehr konsumieren als der Rest so. Aber ja, also genau, der Rest würde ich sagen, einfach Zustimmung und danke für die Ergänzung. Schön fand ich so diesen Blick auf ja, mit also die Kritik an den also die Kick-Konsumentinnen. Das ist ja schon ein Lösungsansatz zu sagen, also wenn das nicht, also wenn sozusagen nicht durch den günstigen Konsum die prekär verankerten gestützt werden, dann bräuchte es eben was anderes. Ja klar, das wäre sozusagen ein Ansatz zu sagen, Sozialleistungen wurden ja gerade erst abgebaut. Also natürlich wäre die Forderung zu sagen, statt über irgendwie absurd günstige Produkte den Leuten irgendwie noch ein Überleben zu ermöglichen, natürlich wäre die logische Folge zu sagen, ja, irgendwie Formen von Umverteilung vor eine andere Sozialpolitik. Also ja, das wäre sozusagen ein sozusagen zentraler Kern von sozusagen alternativen Entwicklungspfaden, ja. Die ja gerade zum Teil auch erst wieder umgedreht abgebaut worden sind. Also ja.
Ja, für mich ist das natürlich auch eines der attraktiven Elemente an diesem Konzept, dass es eben von diesem Nord-Süd abweicht. Warum ich jetzt natürlich die deutschen Zahlen rausgeguckt habe, ist ganz simpel. Ich rede hier vor einem deutschen Publikum in einem deutschen Event. Und wenn ich irgendwie das herunterbringen will auf, was hat das mit uns zu tun, dann ziehe ich mir halt erstmal die Zahlen von hier raus. Und das ist irgendwie relativ klar. Aber das Konzept an sich geht weit über Staatsgrenzen natürlich hinaus, da geht es viel um Lebensweisen und genau diese Frage mit unsere Kinder sollen das besser haben, was bedeutet dieses besser? Da ist glaube ich die Krux, da müssen wir uns glaube ich Gedanken drüber machen. Was bedeutet für uns ein besseres Leben? Ist es was gibt uns Erfüllung? Wie können wir unsere Bedürfnisse befriedigen, die wir alle haben und was sind auch legitime Bedürfnisse oder vielleicht aufgrund der Auswirkungen, die sie haben, vielleicht nicht legitime Bedürfnisse. Und diese Frage nach, wir müssen feste Regelungen einführen und verbindliche Standards und so weiter haben, ist mir so ein bisschen zu einfach gedacht im Sinne von, wer überwacht das dann? Dann bauen wir einen Haufen Zertifizierungsmechanismen auf, die sagen, jawohl, das passt so und dann haben wir wieder nicht nur eine Ökokontrollstelle, sondern auch eine Menschenrechtskontrollstelle, die ein Siegel drauf packt. Da haben wir wieder Skandale, die nicht funktionieren und so weiter. Im Grunde ist für mich, also für viele Bedürfnisse, bin ich der Meinung, brauchen wir diese globalen Verknüpfungen eigentlich nicht. Es geht um eine Relokalisierung. Die ist für mich im Zentrum von vielem. Und dieses, der Private ist verantwortlich oder die Verantwortung auf den Konsumenten überstülpen, ist natürlich schwierig. Aber wir haben das versucht mit der Gartenkoop, um auf das Problem zurückzukommen. Wir haben uns das Thema Ernährung angeguckt. Uns war es halt nicht genug zu sagen, so wie es läuft, ist scheiße. Wir müssen das anders machen mit dieser globalen Vernetzung, zu viel Fleischkonsum. Auch in der ökologischen Landwirtschaft gibt es wirtschaftliche Zwänge, die Kompromisse hervorrufen und erzwingen, die wir als die wir als Konsumenten oder als Menschen, die uns ernähren, eigentlich nicht mittragen wollen. Aber es gibt gar keine andere Möglichkeit, weil sich andere Arten und Weisen, Lebensmittel zu produzieren, auf dem Markt nicht durchsetzen können. Deswegen haben wir die Gartenkorb gegründet, ein solidarisches Landwirtschaftsprinzip, um den direkten Kontakt zu der Produktion aufrechtzuerhalten. Mir ist bewusst, dass man das nicht mit allen Lebensbereichen machen kann. Aber bei uns ist es wichtig, wir legen zum Beispiel Wert darauf, dass alle Mitglieder auf den Acker gehen und 4 Tage im Jahr oder 4 halbe Tage im Jahr dort mitarbeiten. In der Verteilung mitarbeiten, beim Jäten mitarbeiten, beim Verteilen, beim Säen, bei diesen ganzen Arbeiten, damit sie verstehen, was es bedeutet, dieses Produkt, das Lebensmittel dann herzustellen. Und somit überwindet man diese Beschränkung, diese Komplexitätsreduktion auf einen Preis oder auf einen Siegel. Man versteht, was dahinter ist. Jetzt ist mir natürlich klar, man kann nicht in 18 Kooperativen sein, um dann noch irgendwie Kleidung und sich noch alles zu befriedigen, die Bedürfnisse. Aber ich gebe zum Beispiel, ja, für manche Kooperativen, wo ich Mitglied bin, da gebe ich auch einfach ein bisschen Verantwortung ab. Da schaffe ich es halt auch nicht immer in allen Bereichen mitzubeiern, aber ich habe das Vertrauen in meine anderen Genossen, dass die sich um diese Kooperative besser kümmern. Also dieses, ich traue auf ein Zertifikat und schaue einfach nur auf den Preis als wichtiges.
Also ich bin Annette Mockler von Tertes am Schweiz. ich wollte auch, du hattest es ja selber formuliert, also wie kann das überhaupt legal sein, dass man ein Auto verkauft, was gleichzeitig also aufgrund von Sklavenarbeit, aufgrund von massiver Umweltverschmutzung und so weiter erbaut worden ist. Und insofern, ich denke schon, das eine ist tatsächlich das Konsumentenverhalten, was wichtig ist, aber ich denke halt wirklich so internationale Gesetzgebung ist einfach super wichtig und das wird immer ein Dauerziehen sein. Also du wirst immer eine Zivilgesellschaft brauchen, die das also überprüft und das also und es wird immer ein vermachteter Prozess sein, wo also ein Versuch ist, dann an diesen Strukturen auch das zu überprüfen und so. Aber trotzdem muss man halt immer einen Schritt weitergehen und halt wirklich so eine Konzernverantwortung auch irgendwann bekommen. Und sich auch überlegen, glaube ich, wie so Strukturen wie, also zum Beispiel die UNO ist ja eigentlich eine super gute Idee, aber trotzdem ist sie sehr vermachtet und hat also kaum Handlungsspielräume und also ganz viel liegt an den Finanzierungsmechanismen und so weiter. Also ich denke schon, dass man an dem Punkt auch weiter überlegen muss, wie sie müssen internationale Verhandlungsmechanismen und Strukturen und so auch funktionieren. Also, und insofern finde ich, ja.
Es ist ja meistens auch kein Entweder-Oder, sondern man kann sich über bestimmte Bereiche sicherlich, kann man relokalisieren, aber in manchen Bereichen geht es auch nicht und dann muss man eben auch harte Regeln schaffen. Ich glaube, das ist kein Entweder-Oder, sondern das muss ich ergänzen.
Ich sehe noch 2 Fragen und würde auch gerne danach, glaube ich, hier, also ihr dürft nochmal antworten natürlich, aber dann langsam zum Schluss kommen. Bitte einmal den Namen oder wer du bist.
Ich bin Roswitha Köhler. Ich bin vollkommener Laie und habe eigentlich von dem Ganzen keine Ahnung. Was der Gedanke, der mich aber bewegt, ist, ich finde alle Einsätze fantastisch, das Konsumverzicht und ich brauche ich mein Auto, brauche ich nicht und. Aber für mich steht hinter dem Ganzen eine große Machtstruktur, die sich drum schert, ob wir uns dagegen weigern und was dagegen tun. Warum wird zum Beispiel jetzt dieser Tunnel durch die Ostsee ist geplant und wenn sich 100.000 Menschen dagegen wehren und Unterschriften sammeln, das wird durchgesetzt, weil die Leute, die das tun, Geld verdienen wollen. Und ich sehe darin, in den Machtstrukturen der Mächtigen, ich drücke das jetzt mal so primitiv aus, das größte Problem. Ja, ich glaube, das ist es.
Was schwer auszuhebeln ist sozusagen, ne? Deren Macht auch mit aller. Und diese Macht ist schwer auszuhebeln, auch mit allen klugen Konzepten. Das ist richtig.
Peter Zorn, auch Cobra. Bettina, vielleicht kannst du mir, du musst mich überzeugen, dass ich das Buch lese. Also, nein, aber das müssen wir vielleicht heute, musst du gar nicht heute antworten, kannst du ja vielleicht morgen machen. Ich habe ein bisschen Essay darüber gelesen und ich habe immer das Problem gehabt, dass ich nicht verstanden habe, was der Mehrwert ist. Also ich finde, da ist ein großer Wert drin, dass man Dinge zusammenfasst, also so eine Art Kompendium von und nochmal auf die komplexen Zusammenhänge hinweist. Aber solche Dinge hat auch Colin Crouch zum Beispiel in der Debatte über die Interpretation der Wirtschafts- und Finanzkrise sehr deutlich gemacht, wie man selber wiederum drinnen hängt in den Strukturen. Also es ist eben nicht nur so, dass die Mächtigen dran verdienen, sondern wir verdienen dann halt blöderweise alle auch irgendwie mit dran und so weiter. Also die Frage ist eigentlich, was ist jetzt wirklich der Mehrwert? Also, und in dem Zusammenhang, der ist ja scheinbar, also der wird für mich adressiert über die Verwendung des Begriffs Imperium. Und wo jetzt eigentlich das Verständnis von Imperium in dem Konzept wäre, das wäre vielleicht für mich ein Anstoß, dann das Buch mitzunehmen und zu lesen. Aber du musst nicht jetzt antworten, du kannst auch gerne mal. Vielleicht ist das ja auch eine gute, ja, gute Frage für morgen.
Nee, eine positive Bemerkung. Ich bin jetzt 67 und mache sehr viel Bildungsarbeit. Und bei dem Begriff Imperial und Imperium, da sträuben sich mir die Nackenhaare. Aber die Jugend, die mit denen zu tun haben, die sprechen auf Imperium auch rund das Konsum, Medienverhalten ganz anders an. Das Imperium schlägt zurück. Also denen ist das da vielleicht deswegen viel deutlicher zu machen, was da wirklich für Machtverhältnisse sind. Also die Kapitalfragen sind jetzt in dem Konzept noch nicht so ganz so dargestellt. Aber ich denke, genau auf dieser Schiene muss man auch denen was klar machen können. Denn es geht um die Frage, was ist das bessere Leben? Die Jugendlichen haben den Anspruch, und den sollen wir ihnen erfüllen. Und deswegen finde ich diese Sichtweise in der Komplexität gut und richtig und hilfreich.
Ja, ich also ich fand, das waren eigentlich alles sehr schöne Kommentare für den Abschluss. Muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Roswitha, Machtverhältnisse, ja, also das wäre sozusagen, würde ich sagen, das wäre auch eine Antwort an dich. Also dass der Blick auf Macht und Herrschaft eigentlich ein zentrales Anliegen von dieser Art, nochmal die Verhältnisse zusammenzudenken, ist, und zwar, also, und zwar sozusagen auf ganz verschiedenen Ebenen, eben sozusagen auf der sozusagen diese historische Dimension, die sozusagen innergesellschaftliche Dimension, also sozusagen diese ganz multisektionalen eben so Geschlechterverhältnisse, also sozusagen Klassenverhältnisse, so, also da wirklich nochmal systematisch so auf sagen theoretisch auch nochmal auf sozusagen Vorarbeiten zurückzugreifen, die sozusagen Ungleichheitsverhältnisse eben in verschiedenen Dimensionen untersuchen und da eben so einen systematischen Blick drauf zu werfen. Und natürlich kommt man dann relativ leicht an den Punkt zu sagen, so ja, die sind so, wie die Machtverhältnisse sind, ist es sozusagen, also man kann dahin kommen und sagen, das bringt alles eh nichts, aber man kann umgekehrt sagen, so was so kritische Analysen eben dann machen, ist zu sagen, wenn wir da nicht drauf schauen, dann werden wir auch nie zu Lösungsansätzen kommen. Also sozusagen so diese systematische Vermachtung von bestimmten Entscheidungsprozessen, von bestimmten Abhängigkeitsverhältnissen erstmal klar zu machen, sozusagen emanzipatorisch als einen Schritt, um dann zu denken, okay, wie kann ich da, wo kann ich da ansetzen? So, also, und es ist kein Kinderspiel, das ist sozusagen wird damit mitgeliefert, aber die Annahme ist eben, wenn ich das ausblende, dann komme ich eben so zu sowas wie, dass ich halt einen grünen Rollrasen auf mein Auto lege und glaube, ich habe damit eine Lösung. Und das ist sozusagen, das wäre sozusagen eine Ebene, wo man sagt, gut, systematisches Verstehen von Macht und Herrschaft ist sozusagen ein wichtiger Schritt. Und vielleicht in ähnlicher Linie der Begriff des Imperialismus. Also das ist auch so eine Anlehnung an Debatten, die früher sozusagen dazu schon gemacht wurden. Und das aber nochmal so quasi die Systematik von so einem Ungleichgewicht sich nochmal klarzumachen. Also das ist sozusagen das Hilfreiche, also quasi so auch so nochmal so die Dynamiken von Kapitalismus als etwas, was angewiesen ist auf diesen Zugriff auf etwas anderes. Also quasi jetzt nicht, dass jetzt irgendwie halt da zufällig irgendwie mit jemandem Handel betrieben wird, die halt gerade irgendwie ein bisschen schlechter abschneiden, sondern dass sozusagen das Aufrechterhalten von einem sozusagen von einer Produktions- und Lebensweise darauf basiert, dass ich irgendwie Schritte auslagern kann, dass ich günstig auf Ressourcen zugreifen kann. Und das ist sozusagen, und das ist eben so in Imperialismusdebatten systematisch eben gemacht worden. Das ist sozusagen in jüngeren Debatten auch zu ökologischen Fragen, wo dann, was ich, Geograf David Harvey, der eben dann sagt, okay, das basiert immer wieder sozusagen auf Enteignung, also dieses Akkumulation durch Enteignung hat er sozusagen. Also wenn es in bestimmten Sektoren zu einer Krise kommt, werden immer wieder neue Sektoren erschlossen. Also was weiß ich, in Brasilien kann man sich das ja auch anschauen, so was sich so diese verschiedenen Zyklen von bestimmten Rohstoffen, ich weiß nicht, die Kautschukpflücker und dann jetzt irgendwie mit dem Agrartreibstoffen und das dann immer wieder so neue Frontiers, also so Grenzen, die verschoben werden, wo auch neue Ungleichheiten wieder geschaffen werden, indem bestimmte Akteure enteignet werden und andere wieder sozusagen daraus Gewinn ziehen und sagen und diese Systematik von diesen Ungleichheiten, so dass das nochmal sozusagen zu erfassen, das ist vielleicht so ein nochmal, was sie versuchen. Und ich finde schon, also dieses Zusammendenken von Praktiken und Strukturen ist, also oft hat man das irgendwie stärker getrennt, das würde ich sagen, es ist schon eine Stärke, die wo ja berechtigt gesagt wurde, dass das könnte man auch stärker ausformulieren, also das ist sicher sozusagen erstmal so ein Rahmen, der das denkt und die Aufgaben überlässt er dann der nächsten Generation, also quasi an, oder jetzt, also nicht, also denen, die damit weiterarbeiten. Und in Deutschland gibt es gerade, in Wien gibt es gerade auch so wie so eine neue Gruppe, Schreibwerkstätte, die halt dann sagen, okay, wir schauen uns an, was dieser Rahmen, Denkrahmen dieses Konzeptes uns ermöglicht und fangen dann an zu sagen, eben so in so Lücken hineinzugehen. Und dann wäre eben sowas eine weitere Hausaufgabe zu sagen, okay, wo brauchst du Regeln? Ja? Oder wie kann man sozusagen diese Machtverhältnisse nochmal, also sagen, was das heißt, oder eben zu einem Projekt zu gehen und sagen, wir haben da irgendwie diese Erfahrungen in Freiburg mit dem Gartenprojekt und haben sozusagen, was ihr jetzt sagt, irgendwie über das Begreifbarmachen von Praktiken, also dass Erfahrung etwas macht, haben wir die Erfahrung, also habt ihr erfahren, dass das auch irgendwie die Zugänge von Menschen ändert, die mentalen Infrastrukturen, und das ist sozusagen dieser allgemeine Rahmen, der dann eben an verschiedenen Stellen fortgesetzt oder weiter konkretisiert werden muss. Also mehr als ein Rahmen kann dieses kleine Büchlein nicht anbieten, aber sozusagen, es ist sozusagen ein Angebot erstmal.
Genau, ich glaube auch, das ist ein Angebot und ein erster Aufschlag jetzt heute bei der Anfangsveranstaltung am Freitagabend. Wir haben morgen noch ein bisschen Zeit, darüber weiter zu diskutieren, und wir werden uns, glaube ich, auch in den nächsten Jahren oder in nächster Zeit bei der Cobra noch ein bisschen an diesem Projekt zumindest mit rumwerkeln, und finde mir ganz gut, dass wir hier so einen Aufschlag haben für diese Konzepte und Überlegungen, die es dort drin gab. Also für mich ist dieser Begriff der mentalen Infrastruktur irgendwie sehr spannend, also so einen Schritt zurückzugehen, wie ist es denn nicht nur irgendwie physisch sind wir in Bahnen geleitet, sondern auch einfach mental, weil wir davon ausgehen, das läuft halt so und das geht nicht anders oder sowas. Und da nochmal gemeinsam einen Schritt zurückgehen und zu überlegen, wie kann das eigentlich auch anders funktionieren. Ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir gerade neue Narrative, positive Narrative auch brauchen, wo wir neue gesellschaftliche Mehrheiten auch wieder wiedererlangen können oder neu konstruieren können. Wir brauchen ein Stück weit ein Re-Empowerment, und ich glaube, so eine Frühjahrstagung kann dafür ein ganz guter erster Schritt sein, und manchmal hilft auch ein Bierchen, und das können wir, glaube ich, gleich an der Bar noch zu uns nehmen und dann gemeinsam philosophieren, was es denn für neue mentale Strukturen braucht, dass wir mit unserer Gesellschaft nach vorne kommen.
Ja, vielen Dank an euch beide. Applaus